Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der mehr von Fotografie versteht als ich, so freundlich ist, mir von Fotografie zu erzählen und mit mir über Fotografie zu reden. Hallo Chris, schönes neues Jahr übrigens.
Hallo Holger, ebenfalls. Ich
das wundert jetzt alle. Intro. Das wundert jetzt alle, weil es gibt schon eine Sendung in 2021, die so spät rausgekommen ist, weil ich zwischenzeitlich an Covid-19 erkrankt war. Aber diesmal, mein Freund, habe ich es geschafft, sie zu veröffentlichen, bevor wir diese Sendung hier aufnehmen.
Nein.
Ja, 12 Minuten vorher.
Aus. Geil. Wahnsinn.
12 Minuten.
Wahnsinn. Da können ich habe dich gerade gelobt für die neue Intro. Die
Dankeschön.
Ja, die ist schon eine Weile aktiv, aber ich habe seither, glaube ich, noch nicht mit dir geredet.
Ah, okay. Ja, ja, stimmt. Ich hatte das dann umproduziert für die Sendung oder sowas. Ist echt schön. Ja, ich wollte ein bisschen was Kürzeres haben, was auch nicht so treibt.
Und wenn dann dieser Deep Bass Drop kommt, dieses Boom, und du sprichst dann da rein, das kitzelt die Ohren schön.
Na du und ich hören das halt in Stereo. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn das dann hinterher Mono 64 Kilobit MP3 aber nee, ja, ich mag das auch sehr gern. Ich denke gelegentlich noch, vielleicht ist es immer noch ein Tick zu lang.
Nö.
Na gut, dann nicht.
Wie viel Laufkundschaft hast du, ne? Wenn du jetzt ein Laden wärst, der quasi einfach Leute anlocken möchte, die zufällig dran vorbeigehen, dann wäre das möglicherweise zu lang, ne? Weil dann so, bla, Musik und so. Aber wie wäre es, also wie kommen die Leute zu dir? Das ist doch Word of Mouth, das ist doch...
Ja, stimmt, ja.
Erzähl mal hier, hör mal rein, Holgi.
Ja.
Und dann sind sie eh sofort hooked.
Was ganz interessant ist übrigens, ich habe ja zwei meiner Produktionen bei Spotify, weil ich mal gucken wollte, ne? Wie ist das denn so? Ist das was? Also man kommt ja auch wahrscheinlich an Spotify nicht mehr vorbei, wenn man.
Du meinst, du hast die zusätzlich noch auf Spotify?
Zusätzlich auf Spotify, ja. Nee, nicht exklusiv. Die Wissenschaft und den Geschichtsunterricht habe ich auf Spotify. Weil ich dachte, okay, das sind so die wahrscheinlich am meisten Leute interessieren könnten, weil das ist sehr bunt und so. Seit ich das habe, ich kann es jetzt nicht genau benennen, ein halbes Jahr danach oder sowas, schlagen verstärkt Kommentatorinnen auf. Interessanterweise, die Frauen, die aufschlagen, sind sehr, sehr freundlich und die Typen, die aufschlagen, sind sehr, sehr pampig. Mhm. Und es ist mir jetzt zweimal schon passiert, dass ich eine Mail, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, nachdem einmal er, einmal sie, witzigerweise, eine Sendung gehört hat, sich die Mühe gemacht hat, sich hinzusetzen, mir eine E-Mail zu, also meine Mailadresse rauszufinden, das ist ja schon ein bisschen schwieriger, wenn du nur Spotify hast, und mir zu schreiben, wie schlecht sie die Sendung fanden und dass sie das nie wieder hören werden.
Boah.
Krass, oder? Sowas habe ich, das ist jetzt das 10. Jahr, in dem ich selber Podcasts produziere, das ist mir so erst passiert, seit ich mit Spotify zu tun habe. Ich weiß nicht, ob das ein echter Zusammenhang ist oder eine Scheinkorrelation, aber es ist ganz spannend.
Meinst du, dass sich da so eine Kommentarverschiebung so wie auf YouTube ergibt?
Ja, weil da glaube ich
ja auch relativ viel.
Ja gut, auf YouTube ist es natürlich noch wesentlich einfacher. Da musst du nur deine Scheiße da drunter kübeln und gut ist, ne? Aber ich finde das schon ganz interessant, der Anspruch, der da mitschwingt. Ja? Also ich hau das Zeug dahin. Für lau, Spotify zahlt dafür ja nichts. Das ist den Leuten ja auch nicht klar. Wenn du, ich sag mal so, auf der Straße mit Leuten sprichst, also wenn du mal so jemanden kennenlernst und sagst, ich mach Podcast, bist du bei Spotify? Und ich sag mal so, nee, er hat zwei Produktionen, aber eigentlich nicht so gerne. Ja, warum denn nicht? So, die machen ihr Portfolio schön, ohne mich dann an ihrem Gewinn zu beteiligen. Das heißt, die beuten mich aus, beziehungsweise animieren mich zur Selbstausbeutung. Ja. Und alle, bisher alle noch haben gesagt, ach nee, echt, ich dachte, ihr kriegt dann was ab, wie die Musiker. Ja, das ist so die Realität. Und das ist ganz interessant. Also da gibt's Leute, die kriegen da was für lau. Ja? Und also noch nicht mehr, sondern die kriegen was für lau, was andere ihnen bezahlen. Ja? Weil immerhin der Teil der Vrindhörerschaft, der hier regelmäßig ein bisschen Kohle in den Hut wirft, bezahlt das für alle anderen mit.
Ja,
ja? Korrekt. Die kriegen also was geschenkt auf zwei Ebenen. Einmal von mir, einmal von den Leuten, die was in den Hut werfen. Und haben gleichzeitig trotzdem den Anspruch, dass das in einer bestimmten Weise produziert werden muss. Das finde ich faszinierend. Also ich würde mich schämen, wenn ich so einen Anspruch erheben würde.
Ja, sie wissen es nicht. Die werden halt mit Spotify-exklusiven Produktionen werden die halt mit Qualität verwöhnt, also mit vermeintlicher Qualität, also mit dem, was sie,
mit einer bestimmten Qualität
aus dem Bezahlrundfunk kennen. Ja. Ja, da wird ja mit sehr hohem Qualitätsanspruch produziert.
Ja, da wird nicht gestammelt und so. Ja.
Genau, da werden dann alle S rausgeschnitten und so weiter und so fort. Und dann ist das der Anspruch der Leute. Und ja, schön.
Faszinierend und ein bisschen schade, weil wie gesagt, du kommst an Spotify eigentlich ja nicht mehr vorbei. Also wenn du sichtbar werden willst, sowieso nicht. Ich habe die Befürchtung, dass wir auch früher oder später nicht daran vorbeikommen, wenn wir sichtbar bleiben wollen.
Interessanterweise habe ich jetzt auch die eine oder andere Sache dort zusätzlich laufen.
Ja.
Genau aus diesem Grund, weil man kommt
Happy Shooting auch
vorbei. Ja, und wir bekommen aus der Richtung gefühlt nichts. Also das kann natürlich aber auch sein, dass uns einfach dort niemand hört.
Ja, hat bei mir aber auch lange gedauert, bis überhaupt irgendwie ich das Gefühl hatte, nee, das ist ein anderes, das scheint irgendjemand anderes zu sein als die alte Vrindhörerschaft.
Ist nicht mehr so ganz kuschelig an manchen Ecken.
Genau. Ja, genau.
Tja.
Also die Pampigkeit ist auch eine andere, wenn man so will.
Aber also wir nehmen das heute am Anfang Januar auf.
13. Januar ist hier, genau.
Die Pampigkeit ist ja, wenn man sich so das Weltgeschehen anguckt, überall irgendwie schlimmer geworden.
Ja klar, das ist das bessere Geschäftsmodell. Also das ist ganz ehrlich, das habe ich ja auch. Ich meine, ich habe ja irgendwann, ich könnte mich
ärgern. Das Bessere, du meinst das, was mehr abwirft.
Ja genau, im marktwirtschaftlichen Sinne.
Ja.
Ich ärgere mich schwarz, dass ich irgendwann mal dachte, so jetzt lösche ich alle meine Tweets, weil ich kann. Und habe das gemacht. Das heißt, da sind mit Sicherheit 10 Jahre Twitter oder sowas habe ich vernichtet, ich Depp. Ja. Ansonsten könnte man da prima mal in die Vergangenheit gucken. Weil als ich da angefangen habe, war meine Timeline, würde ich mal denken, so eine Mischung aus persönlichen Missgeschicken, ne? So wie ich langsam uncool werde, und Gehässigkeiten gegenüber anderen. Und wenn eins sicher ist, dann, dass ich auf die Gehässigkeiten viel mehr Interaktion gekriegt habe. Ja. Das heißt, Gehässigkeit ist ein billigeres Geschäftsmodell. Du kriegst mehr Reichweite, wenn du gehässiger bist. Und das merken halt zunehmend Leute. Das merken zunehmend, Publizisten. Der Axel Springer Verlag, guck dir einfach die Social Media Aktivitäten vom Axel Springer Verlag an. Diese ganzen, was noch weiter rechts außen steht, hier so Tischi und dieser ganze Kram. Das ist ja nur eine Gehässigkeitensammlung. Und selbst so jemand, der sich so liberal gibt, wie hier der Typ mit dem Schiff, wie heißt er noch? Steingart.
Ah ja.
Selbst der verbreitet nur Gehässigkeiten. Der verpackt die halt nur in vermeintlich ziselierte Metaphern, aber letztendlich sind es Gehässigkeiten, die da rausbläst. Und seit ich vor weiß ich, 2 Jahren oder 3 Jahren oder sowas irgendwann gesagt habe, okay, ich muss damit dringend aufhören, weil das vergiftet auch mein Gehirn, so gehässig zu sein oder zumindest öffentlich gehässig zu sein. Ich bin ja immer noch gehässig, so ist das ja nicht. Aber seit ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr, dass das mein Geschäftsmodell ist und wenn, dann nur gegen Leute, die garantiert mächtiger sind als ich. Seitdem habe ich nicht mehr einen so starken oder schnellen Follower-Zuwachs auf Twitter zum Beispiel.
Das hast du jetzt davon.
Ja, das ist schon ganz interessant. Das ist, weil ich netter bin.
Diese Unterscheidung ist wichtig.
Ist wichtig, sonst
du, Alter. Du, na okay.
Sonst heißt es hinterher wieder hier.
Kommen wir zur Fotografie.
Ach Mensch, wir hatten ja eine Sendung zu machen.
Lass uns mal kurz einfach mal abdriften Richtung Fotografie.
Genau.
Und zwar, es gibt einen prominenten Geburtstag. Jim Rakete ist am 1. Januar 70 geworden.
Was ja an Jim Rakete das Interessanteste ist, finde ich. Also, wie heißt der denn? Der Witz ist, der Künstlername, der heißt eben nicht so, es ist ein Künstlername, aber nur der Vorname ist der Künstlername. Das finde ich grandios.
Günther heißt er nämlich. Günther Rakete heißt er nämlich. Grandios. Jim Rakete, ja, lebt in Berlin, ist bekannt für die, die jetzt nicht aus unserem Jahrgang kommen, ist bekannt, weil er mal während der Neuen Deutschen Welle viele bekannte Bands gemanagt hat. Nina Hagen zum Beispiel, Nena, Spliff, Interzone. Die Ärzte hat er auch mal vertreten.
Wahnsinn.
Und hat aber recht früh auch schon fotografiert. So Wikipedia sagt, mit 17 hat er schon Jimi Hendrix, Ray Charles, David Bowie, Mick Jagger fotografiert.
Von ganz hinten aus der letzten Reihe mit dem Tele, ne?
Nee, das, da hat er da, glaube ich, irgendwie war der da bei irgendeiner Zeitung, Zeitschrift
okay.
und hat da quasi darüber dann diese Gigs bekommen. Hat sich dann so Ende der 80er, 87 dann nur noch der Fotografie gewidmet und hat da auch so alles, was Rang und Namen hat, vor der Kamera.
Was ich eigentlich sehr faszinierend finde, ne? Du managst irgendwie so solche riesigen Künstler, also solche großen Namen. Und sagst dann, ah oh nee, ich mach lieber Fotografie. Und wenn der bei den Ärzten geblieben wäre, der hätte, der wäre, der.
Ja, aber er hat halt sein Ding gemacht.
Ja, super.
Und, also. Und Jim Rakete hat mich, also mir ist der damals über Spliff hauptsächlich erstmal bekannt geworden, weil das erste Spliff-Album ihn auch tatsächlich noch irgendwie auch gefeatured hat. Und ja, so, eine LP. Den, zu diesen Zeiten hat man LPs gekauft mit einer riesen Fläche, die super toll für Fotos funktioniert.
Ja, ein Jammer, ne?
Und ich packe dir mal einen Link hier für die Shownotes rein. Das sind so alle Plattencover, die an denen Jim Rakete fotografisch beteiligt war. Und da sind halt unglaublich viele, die, und zumindest unsere Altersgruppe, kennt. Ja, sei das jetzt eben Nina Hagen oder sonst wer. Mhm. Da sind auch interessante andere dabei, zum Beispiel Frank Zander und ach, so komm. Weiter. Ja, der hat also wirklich so einmal quer durch den Gemüsegarten hat der Musikerinnen, Musiker fotografiert.
Adam und die Mickeys. Gunter Gabriel, immer gut.
Also
Olli Schulz hat im Radio gesagt, Holger Klein ist der Gunter Gabriel des deutschen Talkradios. Seitdem lasse ich nichts auf Olli Schulz und Gunter Gabriel mehr kommen.
Das ist ein Ritterschlag. Du bist ein Gunter Gabriel. Hoi, hoi, hoi. Nächstens kaufst du noch einen 38-Tonner oder sowas.
So ein Schiff.
Und ein CB-Funk.
Genau, ein CB-Funk und so ein Schiff und dann stelle ich mich irgendwo wo in Ostdeutschland auf so einen Marktplatz und ihr habt ja so viel Zeit, sonst wäre ich am Nachmittag schon hier.
Ja, Jim Rakete ist auch ein lebenslanger Filmfotograf gewesen. Klar, da kommt der her.
Standbild, meinst du?
Standbild, ja. Okay. Also der hat ganz viele, der hat sehr, sehr lange nur mit Film gearbeitet, hat dann auch sehr laut und öffentlich drüber geweint, als der Film langsam wegging. Wir reden da tatsächlich ganz viel auch von Großformat und so weiter. Und ich habe mein Großformat-Werdegang war auch durch ihn so ein bisschen mit beeinflusst. Ja, was er noch? Dann hat er noch den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen, das Bundesverdienstkreuz.
Kriegt ja jeder.
2018, ja, weiß
ich nicht. Ja, das ist irgendwie so tragisch. Ich habe auch immer gedacht, oh krass, Bundesverdienstkreuz würde ich ja auch
gerne haben. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet.
Das bedeutet, dass du in besonderer Weise irgendwas Gutes für die Bundesrepublik getan hast oder deren Image befördert hast. Das Problem ist, wenn man sich dann mal anguckt, wie dieses Bundesverdienstkreuz verliehen wird, beziehungsweise wie du auf die Liste kommst, derer, die es verliehen kriegen, da gibt's so Automatismen, dass dann so, nagel mich nicht fest, ist auch wieder 15 Jahre her oder so, dass ich das gelesen habe. Jede Fraktion im Bundestag darf jedes Jahr 10 Leute vorschlagen. Weißt du, auf sowas irgendwie. Okay. Das heißt, das Ding ist irgendwie eine vergleichsweise beliebige Veranstaltung. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Also, ja. Aber trotzdem, ich habe kein Bundesverdienstkreuz. Würde man mir eins verleihen, würde ich wahrscheinlich auch anders reden.
Ja, und weil der Herr Rakete meine Fotografie so sehr beeinflusst hat, habe ich ihn dann mal irgendwann angeschrieben, nachdem Moni und ich unser Analogfilmbuch fertig hatten, also dieses absolute Analogbuch. Sag du, hier schließt sich gerade irgendwie der Kreis und deshalb würde ich dir gerne eins schicken und hat er mir seine Adresse geschickt und jetzt hat er ein Buch von uns im Regal stehen.
Aber gesagt hat er nichts dazu, oder wie?
Nö, das war nur so die eine Interaktion. Sagte, nö, gerne, klar, zack, und dann fertig. Also ich habe jetzt leider kein Zitat von ihm, der sagt, das ist ein super Buch. Genau.
Spiegel-Bestseller, ein super Buch, Jim Rakete.
Nee, aber trotzdem, ist doch schön zu wissen, dass es da irgendwo vielleicht an prominenter Stelle einstaubt.
Ja.
Weil lernen musste ja nichts mehr, was das Thema angeht.
Meinst du?
Ja.
Meinst du, der kann nichts mehr lernen?
Nee, natürlich kann er noch. Jeder kann was lernen. Immer.
Was kann ein Jim Rakete noch lernen? Was denkst du? iPhone-Fotografie. Also, aber wahrscheinlich selbst das nicht, oder? Ich meine, weil.
Technisch würde ich sagen, weil natürlich ändert sich alles. Fotografie ist im Wandel und zwar in einem dermaßen schnellen Wandel derzeit. Und da geht es jetzt nicht nur um die Technik, also dass die Chips anders werden, dass die Kameras mehr mitrechnen, also Computational Photography und so weiter. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass sich das natürlich so im Gesellschaftlichen verändert. Also Fotografie ist heute einfach so eine, wie sagt man da auf Deutsch, eine Commodity, ein Ding, was man halt tut. Wie atmen, wie Licht anschalten, weil man hat ja ständig eine Kamera bei sich. Also dieser inflationäre Anstieg der Fotografie und Videografie, das ist ja alles, wo man lernen muss, mit umzugehen oder es einzuordnen. Also da gibt's sicher noch total viel zu lernen. Was man von ihm lernen kann, ist aber, dass der hat einen Umgang mit den Menschen vor der Kamera. Das gibt da so eine, ist glaube ich nicht mehr in irgendwelchen Mediatheken drin, eine Doku, die Rakete, Mein Leben, wo man immer so ein bisschen über die Schulter schaut, und die ist vor einigen Jahren, ist die mal irgendwo gelaufen auf dem dritten Programm oder so, und ich habe sie seither, vielleicht ist die mittlerweile auf YouTube irgendwo, wahrscheinlich sogar.
Ja, wahrscheinlich. Ich guck mal, ob ich es für die Shownotes finde. Ja.
Also das ist ein schönes Dokument, weil da sieht man auch so ein bisschen, wie er mit denen, da ist man zum Beispiel dabei, wie er gerade Otto Sander fotografiert.
Oh.
Und so weiter. Also.
Herzlichen Glückwunsch, Jim
Günther Rakete.
Günther
Rakete, herzlichen Glückwunsch. Das nächste Thema ist ein sehr, sehr aktuelles. Du hast gesagt, wir nehmen am 13. Januar auf. Vor einer Woche ist in USA was passiert und
Riot.
Der Sturm aufs Kapitol, und was mich da, ich meine, natürlich völlig unabhängig davon, dass das ein Bündel durchgedrehter Terroristen ist, ist aber relativ schnell sehr, sehr gute Fotografie aus dem Kapitol erschienen.
Du meinst im Sinne von gut zu erkennende Gesichter, oder was meinst du?
Nee, auch künstlerisch gute Bilder. Professionell fotografierte Bilder. Da hast du die Gruppe von 5 Leuten, wo der Gehörnte da in der Mitte steht. Ja. Das ist ein sehr ikonisches Bild. Da hast du den Typen, der mit der Flagge da quer durchs Ding läuft. Da hast du das Bild von dem einen, der in dem Kongresssaal so mit einem Arm runterhängt, genau, so, von der Balustrade. Da hast du das Bild von dem Typen, der dieses Sprecherpult rausträgt, ja, natürlich. Ne, das sind alles Bilder, die in die Geschichte eingegangen sind, jetzt schon, und das auch bleiben werden.
Und die zum Teil, also das mit diese Fünfergruppe mit dem Gehörnten, das scheint gestaged gewesen zu sein. Mit dem Rednerpult, das ist ein Schnappschuss, oder?
Und ich habe so ein bisschen recherchiert, wo kommen diese Bilder her? Ah. Warum sind die da so schnell losgegangen? Und warum war das so? Ja, also stellt sich raus, es gibt da natürlich festangestellte Fotografen, auch im Weißen Haus. Und klar. Saul Loeb ist White House Photographer, festangestellt. Der ist, oder das heißt nicht festangestellt, der ist festangestellt bei der AFP, bei der Agence France-Presse, große weltweite Presseagentur, und die haben eine ganze Menge Fotografen, hauptsächlich Fotografen tatsächlich. Ich habe da mal geguckt, ich habe da wenig Frauen gefunden, leider. Eine Menge Fotografen, die in Washington unterwegs waren am 6. Januar, weil man wusste, das wird ein interessanter Tag. Da braucht man Leute. Und Saul Loeb war eben abgestellt für im Kongress zu fotografieren, weil da diese Wahl ausgezählt wurde. So, was passiert also an diesem Tag? Saul Loeb ist, wie gesagt, auf seinem Assignment im Kongress, Wahlauszählung. Nach 20 Minuten haben die da eine Pause gemacht. Irgendwie so, jetzt müssen wir uns mal kurz besprechen und so. Dann ist er in den Nachbarraum gegangen mit seinem Laptop oder wo sein Laptop steht. Und dann kam so dieses Announcement: Security Situation inside the Capitol, Shelter in Place. Also jetzt bitte verbarrikadiert euch mal in den Büros, wo ihr gerade seid.
Was für eine Ansage, oder? Ich meine, da rechnest du doch nicht mit, wenn du da, naja.
Ja, das schreibt er in einem Guardian-Artikel, den habe ich dir mal verlinkt.
Ja.
Und was macht er natürlich? Er und Kollegen, ne, er war da nicht alleine, er und Kollegen sagen, nö, natürlich, wir müssen das dokumentieren, das ist unser Job, wir gehen jetzt raus ins Capitol-Gebäude, um da zu fotografieren und sind dann eben auch relativ schnell Leuten über den Weg gelaufen, die da eigentlich nicht hingehören. Mhm. Unter anderem eben die Gruppe mit diesem Hörnertyp da in der Mitte. Wenn du sagst, das Foto ist gestaged, inwiefern ist es gestaged?
Also es ist so ein, eher so ein, hier bleibt mal gerade alle stehen, ich würde euch gerne fotografieren.
Ja, und
also nicht okay, du stellst dich dahin, du stellst, also nicht richtig komponiert, ja. Sondern einfach nur, stopp mal, halt mal die Fahne hoch, danke und weiter. Ja.
So vermute ich das auch. Mal, du bist da unterwegs und willst natürlich auch ein geiles Bild machen. Ja. Also kann ich mir das schon vorstellen, dass da so ein bisschen was davon ist. Du findest auch im Fotostream von Win McNamee auf Getty Images, habe ich auch verlinkt, findest du zum Beispiel auch Bilder, die schon durchaus ein bisschen ähnlich sind. Also wo jemand post, also gerade dieser gehörnte Typ da.
Ja, der weiß genau, was er tut und was er da tut. Ja.
Richtig.
Ja.
Der post dann auch für die Kamera. Aber ich würde sagen, da hat der Fotograf nicht gesagt, jetzt mal machen und mal hier hingucken, sondern der Typ hat gesehen, da ist eine Kamera.
Und dann hat er gegrölt. Ja, genau. So sieht das aus.
So würde ich mir das vorstellen. Also sind die da ins Capitol, um zu fotografieren? Dieses Bild von der Gruppe mit diesem Hörnertyp in der Mitte, ne, diese Fünfergruppe, und dann das Bild von dem Typ mit dem, der seine Füße auf Nancy Pelosis Schreibtisch hat, die sind von Saul Loeb.
Okay.
Der hat die also gesagt. Und er beschreibt das Ganze im Guardian-Artikel als extrem bizarr, was ihm da passiert ist. Mhm. Vor allem ist ihm eins aufgefallen, er schreibt da, you're always worried people won't want to be photographed.
Ja.
And you don't want anyone to become violent towards you, but they either didn't notice or didn't care I was there. No one tried to hide their face, no one tried to discourage me from taking photos. Also die waren alle entweder völlig kooperativ oder haben ihn einfach ignoriert und ihn seinen Job machen lassen.
Ja, krass, ne? Also das, das ist eigentlich das Krasse. Und eigentlich würdest du ja dann auch als Fotograf in so einer Situation nicht nur erwarten, dass sie keinen Bock darauf haben, sondern dass sie dich zusammenschlagen.
Da, genau,
also gerade solche Leute, also da würde ich erwarten, ich meine, stell dir bitte mal unsere Rechtsextremen vor, wenn du da mit einer fünftigen Kamera rumrennen und wirklich solche Fotos machen wollen würdest, die würden dir den Kopf abreißen.
Das ist diese interessante Diskrepanz hier, weil du bist ja Presse mit der Kamera
und
die Presse ist ja das Feindbild.
Ja.
Und andererseits ist das eine Ausnahmesituation für alle. Ne? Das sind jetzt diese Spacken, die da ich sag mal, gerade in einer Euphorie da durchgehen, weil sie haben ja den Kongress geknackt, so ungefähr. Mhm. Das heißt, die sind alle total happy und ich glaube, in dem Moment ist einfach auch dann die Schutzwand weg. Und es gibt ja einige, die dann doch auch sehr stark maskiert waren. Also das ist wie bei unseren hier. Das ist so eine interessante Mischung aus La 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 und streng durchorganisiert.
Ich würde mal vermuten, dass die Maskierten, also die richtig Maskierten, auch die sind, die es choreografiert haben, oder? Weil die werden gewusst haben, was sie tun. Die anderen, das sind ja alles, also, das heißt Schwachmaten. Ezra Klein hat was sehr Interessantes gesagt, also von Voxcom, ne? Dieser Podcaster. Der hat gesagt, ja, die müssen alle in den Knast, aber die dürfen nicht unser Fokus sein. Unser Fokus müssen diejenigen sein, die denen so lange die Lügen erzählt haben und denen die Gehirne gewaschen haben, sodass sie überhaupt erst glauben konnten, sie würden da das Richtige tun.
Ja, bin ich bei dir. Ja. Andererseits sind die Fotos sehr, sehr eindrücklich.
Also, das heißt,
der Fokus wird durch die, also das ist die Frage, sind die Fotos hilfreich oder nicht? Ne?
Das ist die Frage. Weil
für die einen sind diese Fotos natürlich jetzt ein Beleg für ihren tollen Gewinn. Für ihren
klar. Richter, und ne? wenn du dir dann hier so in Deutschland die Nazi-Telegram-Gruppen anguckst und so, die feiern das natürlich total und reichen diese Bilder alle rum und träumen davon, das hier auch zu haben im Reichstag. Gleichzeitig ist ja, was du vorhin sagtest, dieses Ubiquitäre, also dieses ständig verfügbare, die ständig hohe Verfügbarkeit von Bildern aller Art und auch die Fälschbarkeit von Bildern und dass sich auch rumgesprochen hat mittlerweile, dass man Bilder sehr gut fälschen kann. Vielleicht sind die auch gar nicht mehr so schwerwiegend, wie sie es noch vielleicht vor 10 Jahren gewesen wären.
Weißt du, was ich mittlerweile glaube? Ich glaube, dass dieses Thema der Fälschbarkeit sich selbst erledigen wird. Und zwar aus folgendem Grund. Da habe ich kürzlich mal drüber nachgedacht. Ich habe den Gedanken noch nicht ganz zu Ende formuliert. Trotzdem sage ich es jetzt hier mal.
Ja.
Wenn du dir das anguckst, was da im Kapitol passiert ist, oder auch heute auf jeglicher Veranstaltung, dann hast du heute nicht nur eine Kamera, sondern dann hast du 20 Kameras, die da drauf zeigen.
Ja.
Von allen Winkeln, mit Video, ohne Video.
Ja.
Und du hast heute eine Durchdokumentierung.
Ich weiß, wo du hin willst.
Und wenn du jetzt was fälschen willst, dann müsstest du 20 Blickwinkel,
20
zu unterschiedlichen 20 Zeiten Quellen. Mit Videos fälschen.
Genau. 20 Quellen müsstest du vor allen Dingen erstmal dir verschaffen.
Den Natürlich, Zugriff, aber du, wenn du die hast und die werden mit Sicherheit dann irgendwann aggregiert über Social Media und sonst was automatisch, da hat Microsoft schon sehr viel Forschung dazu gemacht, dann hast du plötzlich diese Quellen und dann kannst du plötzlich sehen, oh, auf dem Bild ist das ja völlig anders als auf dem Bild. Diese Vervielfältigung der Blickwinkel, die passiert da gerade und die wird nicht weniger. Du hast heute, der Klassiker ist heute, ich sag mal, die jüngere Generation hat heute immer dieses Phone in der Hand und immer mit der Linse nach vorne.
Ja.
Und da wird heute quasi mal schnell, wie man Licht einschaltet, wird mal schnell die Kamera eingeschaltet.
Ja. Und vor allen Dingen, die jüngere Generation hat immer einen Filter drüber, die hat immer einen Hintergrund dabei. Guck einfach mal diese ganzen Instagram-Influencerinnen, die immer so einen auf, oh, guck mal, ich bin so verträumt sexy mit ihren ganzen Spitzenstrümpfchen und sowas. Die haben immer irgendwie im Fenster, da ist immer eine Schneelandschaft im Fenster. Und du fragst dich immer, wieso ist denn da in der Südsee eine Schneelandschaft im Fenster? Das ist so, weißt du? Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich ja in der jüngeren Generation und auf Dauer dann vielleicht sogar noch bei uns auch eine neue Medienkompetenz einschleift, die in der Lage ist, intuitiv schon zu beurteilen, ob das Foto gefälscht ist oder nicht. So ein bisschen wie Falschmeldungen in Text auch zu erkennen.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Das ist eine Fähigkeit, eine Medienkompetenz, die wahrscheinlich viele heute schon haben.
Ja, das heißt, du müsstest... Du kannst ja, dann sogar auch nochmal ausdehnen auf Video. Video ist natürlich ein bisschen schwieriger zu produzieren. Es ist auch fälschbar, aber du hast dann ja auch drei Blickwinkel und musst drei Quellen haben. Das heißt,
es entwickelt sich eine Intuition.
Ja. Und du musst als Fälscher sehr schnell sein, um im Grunde einen Informationsvorsprung zu haben. Dein Tweet muss so weit wie möglich rotieren, bevor 100 andere sagen, nee, das kann überhaupt nicht so sein. Und das Ding wieder einhegen. Ja.
Nun ja, jedenfalls, aber apropos...
Das ist eine gute Nachricht, mein Lieber.
Ich mag das auch. Ich fand das, als mir dieser Gedanke kam, dachte ich so, ja, doch.
Ja.
Das renkt sich von selbst ein irgendwie, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Übrigens zum Thema Orchestrierung dieser Terroristen. Es geht gerade jetzt, also 13., 12. Januar, geht gerade so ein Ding in verschiedenen Ecken rum, es gibt natürlich jetzt eine ganze Menge an, in Anführungszeichen, Detektiven, die jetzt versuchen, anhand der Bilder irgendwelche Muster zu erkennen und so weiter, auch Leute zu identifizieren und das dann ans FBI zu melden. Also das ist ein sehr breiter, also du brauchst nur mal auf Reddit und so gucken.
Ja.
Das ist eine sehr breit angelegte Geschichte, wo lauter, Nicht-Ermittlerinnen und Ermittler dann quasi versuchen, da zu helfen.
Kann ich sagen, wer das ist, die das macht? Das ist die Antifa.
Ja.
Das ist in dieser ganzen Diskussion, das ist immer die Antifa, das sind linksextreme Terroristen. Nein, die Antifa ist vor allen Dingen eine Geisteshaltung, die sich dann ab und zu mal in so, nicht offiziellen oder nicht geplanten Gruppen zusammenfindet. Entweder sei es um irgendwo in einer brandenburgischen Kleinstadt sich gewalttätigen Nazis entgegenzustellen oder eben sich im Internet in einer neuen Gruppe zusammenfindet, um solche Leute zu identifizieren und an die Behörden zu übergeben.
Mhm. Antifa-Arbeit, ganz klassisch. Und eines der Muster, was sie jetzt, wie gesagt, gestern oder heute angefangen haben, mal etwas mal Leute drauf anzusetzen, ist, dass wohl viele oder einige dieser in Anführungszeichen Protester, also Terroristen, richtig gut verfunkt waren.
Ja.
Die haben dann so Earpieces drin und die suchen jetzt die Leute mit den Earpieces, weil die möglicherweise da in der Orchestrierung noch eine Rolle gespielt haben. Hm.
Was ja auch sehr lustig ist, habe ich jetzt einen gesehen. Was mir auffällt ist, ich verliere so langsam aber sicher meine Erinnerung daran, wo ich eine Information her habe. Hat das mir jemand in einem Video erzählt? Habe ich das in einer Zeitung gelesen? Ja, habe ich das im Internet?
Riesen-Influx.
Ist irre, ist irre. Ja, jedenfalls scheint es so zu sein, ich habe es nicht verifiziert, ich finde die Nachricht nur so lustig, dass das Kapitol, das ist halt, da hast du halt echt miesen Handyempfang drin. Die wollen aber überall ordentlichen Handyempfang haben. Also haben die ein eigenes, also wie auf dem Kongress,
ein
eigenes Netzwerk, also ein eigenes GSM oder ein LTE oder was auch immer Netzwerk in den Kongress gebaut, der dann praktisch das gesamte Signal gebündelt rausroutet in die Telefonnetze. Das heißt, die wissen, welche Telefone im Kongress waren.
Und sogar mit einiger Triangulation,
wo die Leute waren.
Ja.
Das wird noch.
Ja, das kam mir. Das war ein Video von einem Typen. Das kam mir über Reddit rein bei mir.
Reddit? Nee, über Reddit kam es bei mir garantiert nicht rein.
Das war eher
TikTok.
Das kam über TikTok nach Reddit, genau. Und von dort aus wandert es dann in der Regel auf Twitter. Ich sehe viele Sachen, die auf Reddit sehe ich zwei Tage später dann auf Twitter.
Genau, und zwei Monate später auf Facebook und nochmal zwei Monate später schicken es dir die Leute dann in die WhatsApp-Gruppe.
Ja. Oder kriegst es dann von deinen Eltern zugeschickt.
Ja, genau.
Okay, das soll es mal gewesen sein mit dem Sturm aufs Kapitol. Ja, aber das fotografische Blickwinkel ist da durchaus drin. Dann habe ich noch eine Meldung, bevor wir dann mal Richtung Fragen und Bilder gucken gehen. Und zwar,
sind wir schon so weit?
Oh ja, wir können auch gerne noch weiter quasi. Ja, passt schon alles. Du hast Kameras.
Ja, Kameras.
Wir haben alle einen Auslöser.
Ja.
Also einen Knopf zum Reindrücken. Jetzt gibt es ein neues Patent. Patente sind natürlich erstmal Schall und Rauch, weil Hersteller das Zeug oft patentieren, ohne auch nur das umsetzen zu wollen.
Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, was du mir jetzt erzählen wirst.
Canon hat ein Patent für einen knopflosen Kameraauslöser für die spiegellosen, für die großen. Aha, aha. Also ein Touch-Shutter.
Ach so, das ist ja... Also abgesehen davon, dass ich das eine total schwachsinnige Idee finde, so spontan, hätte ich gedacht, es käme jetzt irgendwie sowas, dass du das per Gedankenkraft auslösen kannst oder so. Aber Touchpad ist ja trivial.
Ist erstmal trivial und im simpelsten Sinne ist das auch eine blöde Idee. Weil ging mir genauso durch den Kopf, wozu denn? Ich brauche doch da einen Knopf, das ist doch alles sonst nicht gut. Und du hast ja kein haptisches Feedback und bla und blub.
Ja.
Aber dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir, also das hat aus... Wenn das kommen würde, ne? Also stell dir vor, da wo der Knopf ist, ist dann einfach eine Fläche und du hast dann in irgendeiner Form tippst du drauf, wie das dann genau gelöst ist. Im Detail ist offen in diesem Moment.
Fühlt sich wahrscheinlich ein bisschen an wie beim iPhone dann, ne? So tipp, pip, so wenn du dann
genau. Und daher kommt das, glaube ich. Also du hast auf dem Smartphone entweder benutzt du die Lautstärkenknöpfe irgendwie und dann musst du halt eine physische Kraft aufwenden, die dann auch dann irgendwie dieses Telefon dir ein bisschen verwackelt.
Genau.
Oder du hast eben einen leichten Tipp aufs Display und da passiert gar nichts, da bewegt sich gar nichts.
Genau.
Also Verwacklung bei Kameras mit Knopf sind sicher mehr als bei Kameras ohne Knopf, weil du hast nämlich potenziell nicht nur in dieser rechten Hand in diesem Fall, weil da ist der Griff, hast du ja nicht nur einen Knopf zu drücken, sondern viele halten damit auch das Gewicht der Kamera. Das heißt, du musst während du eine Kraft ausübst und so eine Kamera mit dem Objektiv, die kann schon mal ein paar Kilo wiegen.
Ja.
Also du musst das halten und das stillhalten und dann musst du noch eine ganz fein koordinierte Bewegung mit einem Finger machen, während der Rest was Schweres hochhält. Und da bist du mit einem feinen Tipp deiner Fingerspitze möglicherweise deutlich besser.
Das heißt, mein Faible für schlechte Lichtverhältnisse ohne Blitz, also das käme mir zugute, ein solcher Auslöser.
Wahrscheinlich.
Ja.
Verdammt. Wie das dann konkret gelöst ist, ne? Ob da, also die müssen da mit Sicherheit in irgendeiner Form was reinbauen, dass du keine Fehlauslösungen machst, wenn du sie nicht willst und. Ist die Frage, ob es einen Modus gibt, was weiß ich, während der Finger drauf ist, passiert nichts. Und in dem Moment, wo du ihn runternimmst, wird ausgelöst zum Beispiel. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, das
umzusetzen. Ja, das ist ja dann egal. Also da kannst du ja wirklich beliebig. Ja.
Was dann natürlich noch, also das würde das Ganze dem Smartphone näher bringen. Es wäre weniger Verwacklung. Und sie müssen kein Loch mehr ins Gehäuse bohren. Das heißt, du hast natürlich damit eine bessere Wetterfestigkeit und Staubfestigkeit.
Stimmt auch, ja.
Jedes Loch muss irgendwie abgedichtet werden.
Aber gleichzeitig ist das auch wieder so eine, ich habe so eine unterschwellige Abneigung gegen Elektronik. Ich denke immer, ja, das ist doch das Erste, was kaputt geht. Das ist so wie beim Auto, ne? Selbst ein elektrischer Fensterheber, da bin ich der festen Überzeugung, das ist das Erste, was kaputt geht. Ich bin eigentlich ein großer Freund oder ein guter Freund der Mechanik. Ich habe das Gefühl, dass Mechanik robuster ist als Elektronik, zumindest über die Zeit vor allen Dingen, und besser zu reparieren ist als Elektronik. Aber gut, reparieren wollen sie eh nicht, die wollen mir was Neues verkaufen im Zweifelsfall. Ne?
Im Zweifel, ja. Hm. Wobei Canon auch eine Touch-Vergangenheit hat, und zwar in der EOS R, in der ersten vollformatigen Spiegellosen, da gab es den Touchbar. Da hatten die auf der Rückseite einen durch den Daumen bedienbaren Touchbar, der quasi Touch- und streichbar war, wo du dann so nach rechts und links irgendwas verschieben konntest, virtuell. Mhm. Und das Ding, das hat die Leute so dermaßen gespalten, dass das danach nicht mehr aufgetaucht ist in den Kameras.
Tja, ich bin gespannt, ob sie es einbauen. Gebaut haben sie es noch nicht, ne? Ist nur eine Skizze bisher.
Das ist ein Patent und du kannst davon ausgehen, dass 80% der Patente eh nie zum Produkt werden. Also insofern, take it with a big shovel of salt.
Vielleicht wird ein neues Produkt draus, das könnte ich mir auch nochmal vorstellen. Das ist halt nicht die Spiegelreflexkamera, die unser eins so benutzt, weil wir solche Kameras benutzen wollen, damit ausgestattet wird. Aber vielleicht irgendein neues, kompaktes Ding, das du ja vielleicht dann auch mit diesem Touchpad oben eine Steuerung hast, dass du, ja weiß ich nicht, scrollen kannst, während du durchs Objektiv guckst oder irgendwie sowas. Könnte ich mir auch noch vorstellen.
Manchmal möchte ich gerne Mäuschen spielen und die Entwicklungslabors gucken. Aber gut.
Eine Sache, die du mir in der, was die letzte Sendung, die letzte oder vorletzte Sendung, hattest du mir eine App empfohlen. Du kommst ja manchmal mit so Apps um die Ecke. Und zwar war das die App, mit der ihr im Urlaub ausschließlich fotografiert habt. Der Name war
Agentum,
genau. Ich habe sie auf meinem Telefon und hatte gerade den Namen kurz vergessen. Es könnte, naja. Sie heißt Agentum, kommt, hattest du ja gesagt, in der kostenlosen Version, ist ein Filterset dabei. Ich habe dann, weil ich denke mal, also die kostet halt, ich glaube, 2,50 oder 3 Euro oder so, die alle Filtersets. Und ich denke dann immer so, ey, du hast mir so eine schöne App entwickelt, ich kaufe das jetzt einfach, auch wenn ich die anderen Filter gar nicht haben will. Jetzt stellt sich raus, jetzt habe ich
sie auch.
Nein. Weil der kostenlose Filter, der dabei ist, ist der geilste.
Das ist der Ansel Adams Filter.
Genau, der macht die geilsten Bilder tatsächlich. Aber ich bin halt trotzdem, ich denke mir so, ey, du hast das schön gemacht, ich benutze das total, also ich benutze es total oft. Ich habe jetzt einen eigenen Flickr-Folder Agentum.
Nein.
Ja, weil, also da tue ich die Sachen rein, die ich mit Agentum fotografiert habe, die liegen aber auch noch in anderen Foldern, also ne, so Berlin und Agentum, also in zwei. Aber ich habe mir extra einen Flickr-Folder gemacht, weil ich das so
beeindruckend finde. Sehr schön.
Und
sieht alles sehr Agentum aus.
Ja, und ich wollte dir da nur mal wirklich danken. Also das ist tatsächlich sehr, sehr schön, wenn du sagst, okay, ich benutze jetzt nur diese App und nichts anderes. Das ist eine sehr schöne Herangehensweise. Ja.
Das macht so ein bisschen, das gibt einem so ein bisschen Motivation wieder, ne?
Was ja, genau. Ja. Und das war dann auch besonders schön, als ich dann jetzt nach Covid auch dann nochmal so die ersten Spaziergänge machen konnte. Und raus bin und dann hier nochmal was knippen. Also ich habe dann auch die nochmal ein bisschen anders geguckt. Sind zwar auch nur 3 Fotos bei rumgekommen oder sowas, aber
muss auch nicht viel.
Trotzdem, man guckt dann nochmal anders, ja.
Ah, schön. Das Messe für Foto mit den Fahnenmasten davor ist geil.
Ich habe gerade Schwierigkeiten, mich in mein eigenes Flickr-Gedöns einzuloggen, aber okay.
Flickr.com.
Ach so, das Messe. Ja, das ist, weißt du, was das war? Ja, ach ja, stimmt. Ich muss mich ja gar nicht einloggen. Das sind Fahnenmasten. Interessanterweise stand ich da in der Warteschlange für den PCR-Abstrich.
Ein Zeitdokument. Sehr schön.
Das ist natürlich ein bisschen gemein.
Gut, das waren die Themen. Mehr habe ich nicht, weil ich habe jetzt auch nicht viel fotografiert, weißt du?
Ja, klar.
Ich bin Covid-bedingt, komme ich nicht so viel rum. Mhm. Und Es ist einfach irgendwie, es geht auch so ein bisschen die Motivation, ne? Das,
genau.
Also ich sag mal, so eine leichte Covid-bedingte, ja, ich war Depression ist immer gleich so ein schweres
Depressive Wort, Verstimmung so eine, ist
das, was man ja sagt. Noch nicht mal. Es ist mehr so ein, ja, das hat so ein bisschen die Motivation gerade weg und
Antriebsschwäche. Einigen wir uns auf Antriebsschwäche.
Das ist okay. Ich predige ja immer dieses, geht raus im Garten, gibt's tolle Bilder zu schießen, auch wenn ihr das schon alles kennt. Und ja, das ist richtig, aber man muss halt trotzdem auch erstmal die Motivation für haben. Und das ist gerade auch mit den ganzen anderen Sachen, die ich mache, ist das auch, bin ich auch echt gerade gut beschäftigt, muss ich sagen. Also ich habe ja nach Covid, also nach dem März quasi, habe ich ja mal diese Fernunterrichtung,
ja, genau,
Coaching-Geschichte gemacht, ja. Also sensei.photo, wo du quasi so eine Videosession mit mir buchen kannst. Das geht so leidlich, nicht also die Leute reißen sich nicht wirklich drum, aber da kommt immer wieder was drüber rein. Das ist wahrscheinlich auch, weil die halt relativ die Leute eh keinen Bock haben, nochmal vor dem Bildschirm zu sitzen, abends, wenn sie den ganzen Tag schon vor dem Bildschirm sind. Ja. Kann ich mir also ganz gut vorstellen. Und diese Angebote, die sind auch recht inflationär natürlich im Moment.
Ja, aber du hast doch eigentlich schon recht guten, einen ganz ordentlichen Hub, sagen wir mal. Also
ja, und deshalb, es ist okay, könnte noch mehr, aber du, das frisst jetzt auch kein Heu, weißt du? Ja. Das andere ist, was mir gerade noch viel mehr Spaß macht, ist diese ganze Videoproduktionsgeschichte.
Ja.
Dieses Remote Video per OBS Ninja, das ist gerade, habe ich hier schon mal erzählt.
Ja, hast du mir mal erzählt, als wir über hier unseren Autopodcast gesprochen
haben. Ach, stimmt, ja, genau. Das ist ja wirklich für mich gerade so der große Bringer, wenn man mal sich die Qualität von Zoom und Teams und WebEx und was weiß ich allem anschaut, von diesen ganzen Plattformen, die alle wirklich unsäglich schlechte Qualität machen. Also auch Video und Audio, und die müssen halt wirklich heftigst komprimieren und was weiß ich, weil da dicke Server dahinter sitzen, die viel Geld kosten und so. Und das Teil ist halt komplett Point-to-Point aufgebaut. Das heißt, du hast tatsächlich die Möglichkeit, von A nach B irgendwie Full HD mit 30 bis 60 Frames pro Sekunde zu schicken und guter Studioqualität wie der Audio.
Point-to-Point heißt, es läuft nicht über einen Server, sondern...
Es gibt einen Server, das ist der macht Handshake. Das heißt, der guckt, dass sich die Clients finden, aber die eigentliche Übertragung ist dann direkt von Browser zu Browser im Prinzip. Und nachdem ich mich da auch ein bisschen mit reingehängt habe, was hier Testen und so weiter angeht, also Inputs in die Entwicklung gegeben habe, also ich arbeite mit dem Entwickler ein bisschen zusammen, habe ich dann irgendwann gesagt, ich kenne das jetzt so gut, ich mache jetzt Consulting für OBS Ninja. Also ich, gegen Geldbezahlung helfe ich Leuten, ihre Remote-Videoproduktion mal so ein bisschen durchstarten zu lassen.
Ja, cool.
Und das jetzt irgendwie, das ist auch so, das ist sehr speziell, ne? Das ist jetzt nicht für jeden, aber wer was produzieren will und das richtig gut machen möchte und das ohne da jetzt eine teure Software zu kaufen, der kann mit weniger Geld bei mir lernen, wie es geht.
Ja, cool. Das sehr, sehr cool. Ja.
Ich pack dir nochmal, wenn du nichts dagegen hast, noch einen Link.
Bisschen Werbung, rein. Na klar. Dafür kriege ich es einmal für lau.
Du sowieso, klar. obsnacademy.com ist das. Das OBS Ninja Academy. Ja. Und deshalb ist dann irgendwie so das Thema Fotografieren auch so. Aber ich mache ja noch Fotopodcasts, also das Thema ist ja noch da. Happy Shooting läuft jede Woche weiter. The Future of Photography läuft jede Woche weiter.
Aber geht dir da nicht auch dann irgendwann ein bisschen die Luft aus, sag ich mal? Weil
Nö. Okay. Gar nicht, weil A, gibt es immer wieder Themen, das wird halt ein bisschen newslastiger vielleicht.
Ja, okay, ja.
Aber The Future of Photography, wir sind zu viert. Wir haben einen Fotografen aus Großbritannien, eine Kunst, was macht sie, ich weiß gar nicht genau, also Ima aus Irland und Jeremiah Cechik aus Los Angeles, der ist Hollywood-Regisseur und hat immer was Interessantes zu erzählen. Der hat zum Beispiel Benny und June Regie gemacht. Oh ja. Der hat zum Beispiel The Christmas Story, diesen amerikanischen Klamauk-Film mit Chevy Chase, der über Weihnachten laufen muss. Das kommt von ihm, ne, so Zeug.
Okay. Ja.
Also der renommierter Mensch, der sich, als wir dann mal irgendwie Co-Host gesucht haben, haben es zuerst zu zweit gemacht und haben dann tatsächlich eine öffentliche Ausschreibung gemacht. Wir brauchen noch zwei Leute. Mhm. Wir wollen noch ein bisschen größer werden und ein bisschen diverser werden.
Und dann meldet sich so jemand.
Und dann meldet er sich und meint, würde ich gerne machen. Ganz cool.
Wo habt ihr diese Ausschreibung denn gemacht?
Auf unserem Podcast.
Okay, ihr habt gesagt, hier meldet euch mal und dann okay.
The Future of Photography waren Adrian und ich zuerst und dann haben wir gesagt, wir wollen ein bisschen, also hier zwei weiße Männer und wir wollen das ein bisschen diverser und ein bisschen auch technisch aus anderer Sicht machen. Ja. Jetzt ist Ima dazu gekommen, die ist A, eine Frau und B, sie schießt ausschließlich mit ihrem iPhone, beschäftigt sich nur mit dieser mobilen Geschichte.
Ja.
Und das ist natürlich eine Perspektive, die ist wichtig im Moment, völlig wichtig und kann von mir als vornehmlichem Spiegelreflexfotografen irgendwie nicht wahrgenommen werden. Und Jeremiah, gut, der ist jetzt auch ein weißer Mann, aber der hat halt irgendwie dann noch andere Einblicke. Der ist vor allem älter noch. Der hat noch mehr Weisheit, was das Thema Fotografie angeht. Von dem kommen immer sehr interessante Dinge, die nicht aus der technischen Ecke kommen. Und das finde ich spannend.
Mhm. Sag mal, fotografiert nur mit dem iPhone. Also, was ich immer wieder sehe, ich weiß nicht warum, aber keine Ahnung, auf Instagram wird mir gerne mal Werbung eingeblendet, für iPhone-Fotoakademie. So, lernen mit dem iPhone super Bilder zu machen, so solche Sachen. Mhm. Kann man da irgendwas lernen, was du mir nicht längst beigebracht hast? Oder was diese Sendereihe hier nicht den Leuten längst beigebracht hat?
Nö, aber so ist das ja immer, oder? Du könntest dir das jetzt durch viele Stunden Vrindfoto hören irgendwie rausklauben oder du könntest dir es komprimiert von irgendjemandem per Druckbetankung zutragen lassen. Und dafür geben Leute Geld aus, klar. Aber generell, ich meine, Fotografie ist nach wie vor Fotografie. Es geht darum, dass du hinter der Kamera aussuchst, was du fotografierst, wann du es fotografierst, mit welchen Einstellungen du es fotografierst. Das ist jetzt von der technischen Seite beim Smartphone natürlich einfacher. Da kannst du im einfachsten Fall noch ein bisschen heller, dunkler machen und fertig. Ja. Aber natürlich, es gibt ein paar spezielle Seiten an der iPhone-Fotografie, sei das jetzt, wie rum man es besser hält und
wie rum man es besser hält,
Kamera unten,
ach so, ja,
links oben oder so. oder was der Unterschied zwischen der Kamera, die zu dir guckt und die weg von dir guckt und so weiter. Da gibt's ja dann genügend Feinheiten, die halt technischer Natur sind und die man auch lernen kann. Oder muss vielleicht sogar. Aber das eigentliche Fotografieren, das Gestalten eines Bildes und so weiter, das nimmt dir heute auch noch keine AI ab.
Ja.
Deshalb. Ja. Das heißt, ich würde behaupten, ein Smartphone-Fotografie-Akademie, was weiß ich, die wird dir wahrscheinlich auch 80% halt das eigentliche Fotografieren beibringen wollen.
Mhm.
Und die 20% sind dann irgendwie.
So machst du es heller oder dunkler, ja, genau. Ja.
Wahrscheinlich.
So, jetzt aber mal die richtigen Fragen.
Jetzt mal die echten Fragen.
Wer Fragen zu stellen hat, keine Frage ist zu doof und keine Frage ist zu simpel, stellt diese Fragen unter dem Link auf vrind.de. Da geht's zum Formular, das Chris eingerichtet hat. Und die erste Frage heute. Und
tut das bitte auch.
Ja, genau, tut das bitte auch, sonst stellen wir sofort die Sendung ein.
Korrekt.
Genau. Michael schreibt, hallo, ich fotografiere gerne analog mit Praktika-Kameras. Ach, was ist die, ach ja. Alte DDR-Kamera, legendär gut, zumindest glaube ich das. Ich weiß, mein Vater hatte eine Praktika-Ausrüstung. Das war halt damals so 70er Jahre. Wolltest du das im Westen haben, weil es wesentlich günstiger war? Naja, diese haben das Problem, dass sie in der Regel wegen nicht mehr erhältlicher Batterien keine Belichtungsmessung mehr bieten. Nun komme ich mit den üblichen Regeln, Sunny 16, Blendenstufen bei Regen anpassen, gut klar. Zur Not kommt ein externer Belichtungsmesser zum Einsatz. Jetzt habe ich angefangen mit Zwischenringen zu fotografieren, was definitiv Einfluss auf die einfallende Lichtmenge hat. Das kann ich aber nicht quantifizieren und habe daher arge Probleme, richtig zu belichten. Wie bekomme ich die Belichtung hin? Wieder hin. Gibt es da auch vielleicht irgendwelche Regeln aller 5 mm Zwischenring ist eine Blendenstufe überbelichten oder sowas?
Du hast, Michael, du bist beim richtigen Menschen gelandet dafür. Wie ausführlich willst du es haben?
Okay, ich lehne mich mal zurück. Ich habe nämlich null Ahnung.
Nee, wir machen jetzt keine halbe Stunde daraus. Nein, also, was macht dein Zwischenring? zwei Dinge. Zum einen macht er der Zwischenring, dass das Objektiv weiter weg ist von der Bildebene. Das macht einfach den Abstand zwischen Objektiv und Kamera größer. Und dadurch wird das Bild, dadurch darfst du näher rangehen. Der Mindestfokusabstand verringert sich. Das ist so typischerweise für Makro. Du hast einen Zwischenring und dann kannst du mit deinem normalen 50er plötzlich mehr Makro machen, also näher rangehen. Das nennt man auch den sogenannten Auszug. Das kommt aus der Großformat.
Auszug aus Jerusalem war das.
Ungefähr. Nein, das kommt aus der Großformatfotografie. Da hast du nämlich, da stellst du ja scharf, indem du den Abstand zwischen Bildebene und Objektivebene veränderst.
Genau. Dazu ziehst du den Balgen aus.
Ah, ja. Du ziehst den Balgen aus. Deshalb ist ein Balgen, weil sich der Abstand ändert. Und man muss theoretisch in der Großformatfotografie immer mit diesem sogenannten Mist, das habe ich vergessen, wie er heißt. Der Dingensfaktor.
Ich frag mich nicht, also ich weiß nicht.
Warte mal. Verlängerungsfaktor. Der Verlängerungsfaktor ist ein Faktor, den du reinrechnen kannst, wenn du den Abstand zwischen Bildebene, also sprich da, wo der Sensor sitzt, und dem Objektiv veränderst. Also wenn du den verlängerst, dann brauchst du eben einen Faktor, den du da reinrechnen kannst. Du kannst jetzt einfach mal auf Wikipedia gehen und nach Verlängerungsfaktor suchen, dann findest du richtig schöne, ausführliche Formeln. Ich sag dir jetzt aber, wie es geht. Finde ich gar nicht so schlimm.
Die Formel ist XB72.
Wow. So ähnlich sieht das aus. Okay. Das ist eine schöne Seite mit vielen Formeln. Nee, der Verlängerungsfaktor ist im Prinzip wenn du es wirklich berechnen willst, wir kommen gleich noch zu einer Faustregel, das wird einfacher. Aber wenn du es rechnen willst, ist das der Auszug zum Quadrat durch Brennweite zum Quadrat. Dann bekommst du den Multiplikator für die Belichtungszeit.
Ach du Schande, ja, okay. Aber gut, das ist ja relativ simpel. Da kannst du ja sogar kleines Post-it an die Kamera kleben.
Ja, brauchst du aber auch nicht. Also wenn du sagst, hier, sagen wir mal Auszug, du hast eine Brennweite von 50 und der Auszug ist 50. Mhm. Das heißt, du 50 Millimeter, Auszug 50 Millimeter, das heißt, das Objektiv ist genau 50 Millimeter weg vom Bild, also vom Sensor, und die Brennweite ist 50 Millimeter, dann hast du einen Verlängerungsfaktor von 1. Das heißt, nichts. Mhm. Bleibt so. Wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt mal und verdoppel das mal, also ich mache jetzt mal 100 Millimeter Auszug auf dem 50 Millimeter Objektiv, dann hast du einen Auszug Quadrat durch Brennweite Quadrat, dann bekommst du einen Multiplikator für die Belichtungszeit von 4. Das heißt, du musst 4-mal länger belichten. Weniger Licht kommt dann rein.
Das ist viel. Also das wird im Zweifelsfall verwackelst du da aber ganz kräftig.
Wobei 50 Millimeter Zwischenring vor ein 50er ist schon recht viel. Das macht man eigentlich schon gar nicht.
Okay.
Ne? Viermal so viel Licht heißt, wenn man da Wurzel draus zieht, hat man damit zwei Blendenstufen, die man also einmal für eine Blendenstufe verdoppelt, nochmal Blendenstufe verdoppelt, das wieder macht, also viermal draus. Das heißt zwei Blendenstufen, und wenn das ist an deiner Kamera dann drei Klicks am Rädchen sozusagen, weil das sind immer Drittel.
Jo.
Also sechs Klicks am Rädchen für zwei Blendenstufen. Aber wie gesagt, da kannst du dir jetzt Tabellen machen und so, da gibt es dann Leute, die gehen noch mit dem Maßband los, damit sie genau den Abstand und so weiter messen. Du hast auch bei diesen Vollformat, also Quatsch, bei den Großformatkameras, wenn das so eine richtige Studiokamera ist, hast du oft noch eine Zentimeterskala an der Schiene, wo du es dann verschiebst, damit du dann siehst, wie weit und so weiter. Jetzt kommen wir aber ganz ruhig, ne? Tief durchatmen, Formeln sind doof, und generell kannst du dir das auch so ein bisschen Pi mal Daumen her leiten, weil Film ist kein absolutes Medium. Das ist jetzt ketzerisch, und da kommen jetzt auch Leute, die sagen, oh, um Gottes Willen, das muss doch immer alles genau wiederholbar sein.
Ach so,
Ich sag mal, eine Belichtung hin oder her beim Film von plus minus 10-20% von dem, was du da berechnet hast, wirst du nicht bemerken hinterher. Mhm. Da spielen noch ganz andere Faktoren mit. Das heißt, du kannst dir so über den Daumen sagen, okay, doppelter Balken, Auszug, zwei Blenden öffnen. Einfach mal merken. Ne? Mhm. Wenn der Balkenauszug doppelt der Brennweite ist oder der Abstand doppelt der Brennweite ist, dann einfach mal zwei Blenden. Wenn der Balkenauszug ungefähr anderthalb Mal Also 1,4 mal ist nicht anderthalb mal, 1,4 ist, also nicht 2, sondern 1,4, dann eine Blende und bei 1,2 ungefähr eine halbe Blende.
Mhm.
Das ist alles, was du wissen musst. Und den Rest, den kannst du dir ungefähr so zwischendrin abschätzen.
Okay.
Du bist immer noch genau genug. Also zweifacher Balkenauszug im Verhältnis zur Brennweite, zwei Blenden, 1,4, eine Blende, 1,2, eine halbe Blende. Und das reicht vollkommen aus. Alles dazwischen kannst du gut schätzen. Es liegt innerhalb vom Belichtungsspielraum und sonstigen Fehlertoleranzen beim Fotografieren.
Im Zweifelsfall tatsächlich kleines Klebchen hinten drauf. Das sind ja nur drei Zeilen, ja. Die also ich würde das vergessen, aber ich fotografiere so ja auch nicht. Von daher ist ja auch Quatsch.
Ja.
So. Joe schreibt, ich habe jetzt neuerdings eine Polaroid-Kamera mit zugelegt. Mit Smartphone-Anbindung, welche ganz nette Sachen ermöglicht, wie Doppelbelichtung, Langzeitbelichtung und mehr. Es gibt Belichtung. Sendungstitel, warte mal, direkt mal aufschreiben.
Das ist Happy Shooting Speak.
Langzeitbelichtungen. Ach, den gibt's schon?
Ja, den gibt's schon. Da haben wir T-Shirts von.
Langzeitbelichtung? Scheiße. Ach, schade, wäre ein schöner Sendungsstil, dann lösche ich das jetzt wieder. Ich hasse euch. Scheiße, hätte ich schon. Scheiß Podcast. Alles scheiße. Ich will nach Hause. Bin ich auch schon. Scheiße. So. Ich freue mich gerade total darüber, dass es irgendwie so Smartphone-Anbindungen gibt und habe jetzt wieder Gas. Naja. Also, mich selber interessiert nun, wie entstehen diese Bilder jetzt tatsächlich? Und könnte man so ein Polaroid-Foto theoretisch zerlegen und von professioneller Seite entwickeln lassen? Oder entstehen dann auch solche Bilder, die als neue schon alt aussehen? Ich gehe mit meinem Polaroid-Film bei ca. 2 Euro Fotopreis eher sparsam um und dachte mir bei meinem ersten Foto direkt voller Faszination, geil, grad gemacht und sieht schon alt aus.
Tja, also. Wie funktioniert's? Also zum ersten Mal ist interessant, also Polaroid ist geil.
Ja, absolut. Also es
ist coole Technologie, weil es ist nämlich eine Großformatkamera. Muss man gleich mal sagen, es gibt ja keinen Negativ, ne? Sondern du hast direkt das Bild wird großformatig so belichtet. Da wird also kein Vergrößerungsprozess mehr stattfinden. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Technik interessant ist. Da ist ein Riesenspiegel drin in den Dingern. Ich pack dir mal kurz ein Video, how a Polaroid works, wo einfach die Kamera mal erklärt wird, was die da so tut. Das ist interessant. Und jetzt kommen wir aber zum Film, weil das will Joe wissen. Wie ist das mit dem Film? Und da denkt er jetzt an den sogenannten Integralfilm. Das ist also der Film, der so vorne rauskommt und dann sich so entwickelt. Den man immer fälschlicherweise schüttelt.
Ja, darf man nicht. Nicht schütteln, nicht in der Tasche, einfach liegen lassen. Einfach hinlegen.
Integralfilm ist also, wie gesagt, integrierter Film. Der hat quasi die Entwicklung und alles an Bord. Und letztendlich funktioniert er fast wie ein normaler Film, aber eben nicht ganz. Und zwar musst du diese Entwicklung, muss im Dunkeln stattfinden. Und was passiert ist, wenn du dir diesen Film anschaust, dann hat der, also Polaroid ganz klassischerweise, hat ja eine breitere Seite im Rahmen.
Mhm. Da ist Glipsche drin, ne?
Da ist innen drin so ein Säckchen mit Glipsche, genau. Ja. Deshalb werden die, wenn die alt sind, trocknen die irgendwann mal aus und dann tun die auch nicht mehr. Und diese Glipsche, die wird dann quasi zwischen so Metallrollen in dieser Filmpackung, ne, das ist eine mehrlagige Packung da drin, wird das quasi verteilt, also verschmiert und dann findet diese Entwicklung statt. Und zwar baut sich dieser Integralfilm eine eigene Dunkelkammer. Also du hast diese Paste ist quasi, die da vorne raus zeigt, die also zu dir zeigt, durch dieses transparente Fenster, Plastikfenster durch, schützt erstmal den Film vor Licht. Das heißt, das passiert unter dieser Paste, passiert das mit dem Entwickeln. Da sind tatsächlich mehrere Schichten drin. Und dann
ich dachte, da würde nur die Entwicklergrütze drauf gekippt und fertig. Aber das ist dann nochmal eine Lichtschutz. Diffundiert das?
Muss er vor Licht schützen. Stimmt, weil jetzt hast du das richtige Wort gesagt. Diffusion, weil genau das passiert jetzt. Es wird das entwickelte Bild quasi unten drin entwickelt. Und dann diffundiert das Bild langsam in diese Paste vorne rein, die vorher den Dunkelkammerdeckel gemacht hat. Ja, das heißt, in der untersten Lage.
Sozusagen der Dunkelsack löst sich langsam auf und wird durch das Bild ersetzt.
Nicht das, sondern stell dir einfach vor, du hättest da so eine Schicht Zahnpasta drauf.
Ja.
Das ist also so eine Paste. Früher war das auch weiß bei Polaroid, heute ist das bei diesem neueren ist das eher blau, aber das spielt keine große Rolle, weil sich das dann entfärbt. Und durch diese Zahnpastaschicht quasi, diffundiert das Bild durch in diese Zahnpastaschicht hinein. Mhm. Und das, was du dann vorne siehst, ist quasi diese Schicht, mhm, aber mit dem rein diffundierten Bild. Dahinter befinden sich jetzt aber noch diese ganzen Lagen, also sprich das Negativ. Und du kannst, es gibt dann so eher so künstlerische Prozesse, die dann das Negativ, also dieses Bild zerlegen in einer Flüssigkeit und dann kannst du hinten das Negativ rauspopeln und damit irgendwas machen. Aber es ist ähnlich des Filmes quasi, ähnlich dem normalen Film, wie das funktioniert. Und deshalb, Joe, ist die Frage, ja, man könnte theoretisch so ein Polaroid-Foto auch zerlegen, also bevor dieses Säckchen da, Paste dazwischen geschmiert wird, also wo es noch trocken ist, und könnte es irgendwo entwickeln lassen, wenn diese entwickelnde Stelle die richtige Chemie hätte.
Und wenn du es schaffst, den Motor auszuschalten, der das Foto rausdrückt.
Das müsstest du dann tun, korrekt. Ja. Aber also, sie haben also, du kannst, das ist ein anderer Prozess. Das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, ich werf dieses Zeug in einen C41 Bad, in dem mein normaler Farbfilm entwickelt wird und da kommt was raus. Nee, das müsste dann schon die richtige Chemie sein.
Nächste Frage kommt von Reba. Vor ein paar Jahren kamen mit den spiegellosen Sigma DP-Kameras die Foveon-Sensoren ins Gespräch. In der Tat haben deren Fotos einen eigenen Zauber, den man schwer beschreiben kann. Allerdings haben die etwas eigenwilligen Kameras eher bei Liebhabern eine Chance. Was haltet ihr vom Foveon-Sensor?
Das ist ein geiler Sensor. Aber nicht nur.
Ich habe so eine Kamera. Das ist ganz, ganz am Anfang, ganz dunkle Vergangenheit. Ich weiß gar nicht, ob wir da diese Sendung hier schon gemacht haben. Ja. Habe ich mir so ein Ding, ich weiß nicht, irgendwie billig gekriegt, weil ich gehört habe, geiler Sensor, mal tolle Sachen und so. Und darf man eigentlich keinem erzählen. Ich bin wochenlang rumgelaufen und habe gesagt, boah, ey, wieso belichtet der denn so? Warum braucht die denn so lange? Bis, meine Güte, ist der lichtschwach. Bis ich dann festgestellt habe, dass ich einen Selbstauslöser anhatte.
Die 10 Sekunden.
Nee, 3, glaube ich, oder 2. Also war halt so, wirklich genauso auf so einer Grenze, wo du dachtest, ah, Mann, ey, ist das Licht schwach.
Und irgendwie, das wäre mir jetzt aber peinlich gewesen, das ja, zuzugeben.
Ja, ist ja lange vorbei. Ich bin halt ein Idiot, wie alle anderen auch. Was auch nicht funktioniert hat, war, du hast die Fotos da nicht runtergekriegt. Du musstest das mit einer eigenen Software machen. Und das ist mir dann irgendwann so auf den Sack gegangen, dass sie irgendwo in der Ecke verschwunden ist. Ja, ich weiß gar nicht so genau, warum ist der Sensor so geil?
Also, erklären wir doch mal ganz kurz den Unterschied zwischen Foveon und Nicht-Foveon. Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Sensoren. Das sind die Sensoren mit dem sogenannten Bayer Array, wo quasi alle Farben nebeneinander auf einer Fläche sind. Ne, du hast rote, grüne und blau empfindliche Pixel. Mhm. Und das ist dieses, einfach mal gucken, Bayer, B-A-Y-E-R. Array oder Muster. Mhm. Da liegen also rote, grüne und blaue Pixel nebeneinander. Das heißt, die sind für diese Lichtfarben empfindlich und hinterher muss das Bild dann quasi ausgerechnet werden. Das heißt, du musst, das nennt man dann Demosaiking, da wird dann quasi aus dem Bild ein echtes Farbbild interpoliert, indem die da zusammengerechnet werden. Mhm. Damit hast du aber möglicherweise kleine Probleme. Und das eine ist, du hast natürlich, also Grüne sind doppelt so viel wie die Blauen und die Roten. Das heißt aber, du hast eigentlich echte Farbauflösung, hast du ein Viertel aller Pixel sind rot, ein Viertel aller Pixel sind blau und die Hälfte aller Pixel sind grün.
Okay, warum? Das heißt, warum ist das so? Ist mehr Grün in der Welt oder warum?
Weil wir im grünen Bereich einfach am meisten Kontrast wahrnehmen.
Okay.
Grün ist in der Mitte vom Spektrum, vom Sichtbaren, und unsere Augen sind auf Grün quasi am empfindlichsten. So, dann gibt noch ein paar so Abarten davon, aber generell ist das erstmal der Standard.
Ja.
So, jetzt hat das Probleme, weil es zum Beispiel Moiré-Probleme gibt, also diese Interferenzmuster. Das speziell Farbmoiré ist da ein potenzielles Problem, also dass ganz feine Strukturen eben nicht ordentlich aufgenommen werden, weil da nicht genügend Farbinformationen in der Fläche sind, und dann muss das hinterher, deshalb brauchst du dann diesen Anti-Aliasing-Filter, der das Bild aber wieder unschärfer macht, und modernere Kameras haben das dann teilweise, dass sie sagen, nee, den lassen wir weg und dann machen wir das per Software und dann kannst du hinterher noch Moiré-Pinsel in Lightroom drüber fahren und so weiter, also es ist alles irgendwie Ist aber wirklich bei den Auflösungen heute eigentlich kein wirkliches Problem mehr, aber es ist ein potenzielles Problem. Mhm. So, jetzt kommt Fovion daher und sagt, nö, wir machen das anders, wir gehen in die Tiefe, wir machen das wie Film. Bei Film hast du nämlich die komplette Fläche für jede Farbe empfindlich und letztendlich liegen diese Schichten aufeinander. Das heißt, das Licht geht durch die oberste Schicht durch auf die nächste. Und du hast quasi einen Mehrschichtsensor, der in die Tiefe geht. Mhm. Das heißt, jedes Pixel von einem Fovion-Sensor ist ein echtes Farbpixel, hat jede Farbe. So weit, so gut. Aber du hast dir damit Nachteile. Also du hast Vorteile, du hast kein Farbmoiré. Gibt es da nicht. Einfach nicht.
Aber das Licht muss durch ein viel dickeres Material erstmal durch, ne?
Die sind in der Herstellung aufwendig, weil wenn du dir mal angeguckt hast, wie so, das sind ja auch die gleichen Prozesse, mit denen Prozessoren oder solchen Sachen gemacht werden. Das sind lithografische Prozesse. Und jetzt musst du da was bauen, was in die Tiefe geht und das zuverlässig und in richtigen Durchmessern und so weiter. Das heißt, du musst mehrere Strukturen aufeinanderlegen. Und damit das Licht dann zum rotempfindlichen Teil kommt, muss es erstmal durch Blau und Grün durch. Das heißt, die rote Sensorschicht, die quasi unten drunter liegt, die bekommt deutlich weniger Licht als die oben liegenden. Und das begründet eines der großen Probleme von Fovion, nämlich die können schlecht sehr hochempfindlich.
Ah.
Ne, beim Bayer Array, da hast du alle Pixel kriegen quasi das Licht direkt und damit kannst du mittlerweile sehr hohe Empfindlichkeiten fahren.
Das heißt, Fovion ist ein Sommersensor sozusagen.
Ja, nicht wirklich, aber das Rot muss halt deutlich mehr geboostet werden als der Rest. Das heißt, du hast dann in einzelnen Farbkanälen einfach mehr Rauschen und und so weiter. Damit hast du auch generell so ein bisschen, ich glaube, Auflösung ist auch kein großes Problem, aber Empfindlichkeit ist ein Problem und die Herstellung ist sehr aufwendig, weil da werden tatsächlich, so wie ich das gehört habe, werden da tatsächlich Schichten gebaut, die aber dann wieder abgeschliffen werden müssen, damit sie nicht so dick sind und so weiter. Also es ist ein bisschen Aufwand und das ist mit einer oder das sind mit die Gründe, warum sich das nicht so durchgesetzt hat.
Ja.
Aber
cool ist das Prinzip schon. Ganz witzig, dass ich mich tatsächlich auch nicht mehr daran erinnern kann, warum ich das damals irgendwie so unattraktiv dann letztlich fand mit der Kamera.
Naja, und dann hast du eben nicht dieser Demosaiking-Prozess, der zum Beispiel in Lightroom hinterlegt ist. Ne? Lightroom weiß, wie man das Ding demosaikt. Kann ich mir gut vorstellen, dass die jetzt zumindest anfangs mit den Fovion-Sensoren nichts anfangen konnten, weil das halt nicht demosaikt werden muss und weil das anders gehandhabt werden muss, so von den Rohdaten her.
Tja, liegt irgendwo in der Kiste, die Kamera.
Tja.
Ich weiß gar nicht, wo. Ups. Browser weggemacht, Verzeihung. Nächste Frage kommt von Nico. Zur Info, ich habe eine Olympus Pen EPL8 und eine Panasonic DMC GF7 und mache zum Großteil nur Natur- und Landschaftsfotografie, also auch Videografie damit. Nun zur Frage, meine Kameras unterstützen beide nur Videos mit einer Maximallänge von 29 Minuten und 59 Sekunden. Übrigens was ich gar nicht wusste, aber das machen anscheinend alle oder sehr viele
machen sie nicht. Machen nur manche, aber viele, ja.
Und auch viele andere Kameras im Internet scheinen dies so zu unterstützen. Warum ist das eurer Meinung nach so? Verkaufsstrategie? Zollrechtsbestimmungen? Ich habe schon einige Sachen gehört, aber keine konnte mir eine zufriedenstellende Antwort nennen. Zudem würde ich gerne längere Videoaufnahmezeiten nutzen können, aber der einzige mir bekannte Weg sind inoffizielle Firmware-Updates einiger findiger russischer Hacker. Weiß nicht, ob ich mich daran wagen soll. Was meint ihr? Gibt es irgendwelche Alternativen? Hintergrund, Ziel wäre mal ein Kokosnest oder ein Spechtbau oder auch einige Blütenstände für mehr als 30 Minuten zu filmen. Witzigerweise ist das genau eins der Probleme, dass wir, Autopodcast, Corona und Covid und alles lässt uns gerade ein bisschen hängen. Eigentlich wollten wir das längst schon mal veröffentlicht haben, die ersten Sendungen, aber egal. Das behindert uns auch gerade. Wir machen ja Video dazu. Und auch da sind wir nur in der Lage, 30 Minuten aufzunehmen, was super nervtötend ist. Einerseits. Andererseits werden dadurch die Audiosendungen auch nur 30 Minuten lang, was auch ganz cool ist vielleicht.
Gut, das ist ein schönes Thema.
Ja.
Wir verlinken mal einen kleinen Heise-Artikel dazu.
Ja, okay.
2007 hat die EU-Kommission Kriterien zur Abgrenzung zwischen Digitalkameras und Videokameraaufnahmegeräten eingeführt.
You're making this up now.
Nein, das ist so, es geht um Zolltarife. Der Zollsatz von 4,9% wird auf solche Geräte erhoben, die eine Mindestauflösung von 800 x 600 Pixel videografieren, mindestens 23 Frames pro Sekunde haben und mindestens 30 Minuten Video aufnehmen können. Das heißt, um den Zollsatz zu umgehen, sind viele Kameras künstlich auf 29 Minuten und 59 Sekunden limitiert.
Das darf doch nicht wahr sein.
Ja, Zollgründe. Die Hitzeentwicklung wird oft angeführt, mag auch manchmal ein Problem sein. Und natürlich geht auch ein bisschen Produktpolitik mit rein. Das heißt, manche Hersteller sagen, naja, die sollen sich halt mal ein teureres Gerät kaufen. Und deshalb machen wir das bei den günstigeren, weil dann können wir sie natürlich auch deutlich günstiger verkaufen. Es gibt aber diverse videotauglichen Kameras, die das nicht haben. Zum Beispiel von Panasonic, die GH4 und GH5 haben das Limit nicht. Mhm. Das wäre so eine Möglichkeit. Und es gibt Alternativen, nämlich, was ich hier zum Beispiel mache, wenn ich hier 3 Stunden podcaste und dabei in die Kamera gucke, ist, ich habe hier eine ordentliche Kamera, meine Spiegelreflex und gehe da aus dem HDMI-Ausgang raus. Mhm. Und habe dann einen Dongle, der HDMI auf Webcam, auf USB 3 umwandelt und damit gehe ich dann in den Rechner und nehme es dort auf.
Okay, das heißt, die Kamera nimmt nicht selber auf. Also das heißt, die Begrenzung ist nicht in der Laufleistung der Videofunktion, sondern in der Aufnahmeleistung.
Ja, okay. Richtig. Und das kann ich hier 5 Stunden am Stück machen, wobei die Kamera nach 30 Minuten abschalten würde, wenn ich dort aufnehmen würde. Und das wäre so tatsächlich auch mein Tipp. Versucht das extern zu tun. Da gibt es heute OBS zum Beispiel, Open Broadcaster Software, was das auf gängigen Rechnern ganz ordentlich hinbekommt. Und so ein Dongle, den kriegst du heute vom Chinesen für 20 Euro oder so. Und ja, da musst du nur noch eine Kamera haben, die auch einen sogenannten Clean HDMI-Ausgang hat, also die man so einstellen kann, dass auf dem HDMI-Ausgang nicht noch das Batteriesymbol und die Aufnahmezeit mitläuft.
Ah, okay, ja.
Das ist aber je nach Kamera unterschiedlich, muss man.
Das ist die eine Möglichkeit. Was mich gerade nervt? Immer ist irgendwas.
Ja,
immer ist. Dann nimm doch die andere Kamera, dann kannst du länger mit aufnehmen. Aber pass auf, dass sie einen richtigen HDMI-Ausgang hat. Das ist doch furchtbar alles.
Ja, das ist auch der große Schmerz bei den heutigen Videoproduktionen. Ich mache ja mittlerweile echt einiges auf Video. Viele meiner Podcasts haben jetzt eine zusätzliche Videospur, weil es toll ist, finde ich. Und in dem Rahmen merkt man dann relativ schnell, wo die Limitationen sind. Also HDMI-Ausgang ist die eine Geschichte. Die andere ist, mach's mit dem Phone.
Ja.
Weil das Phone ist ein Phone und wird nicht als Kamera eingestuft. Ja. Auch da gibt's Kriterien.
Und es ist auch gut genug,
Hallo? Dein iPhone macht 4K Video mit 120 Frames pro Sekunde und was weiß ich allem Schnickenschnacken. Und der Zoll wegen dieser Videofunktion fällt da einfach nicht an. Punkt.
Weil über wie viel reden wir da eigentlich? 5, 6 Euro wahrscheinlich, ne?
Differenz. Was, bitte
nochmal? Über wie viel Differenz reden wir da? 5, 6 Euro oder sowas?
Wie gesagt, 4,9%.
4,9%.
Mal auf die Kamera umrechnen.
So ein Fünfer pro 100 Euro. Naja. Ja. Don't get me started. Ist auch nicht gut für meinen Blutdruck.
Und deshalb ist es auch zum Beispiel, es gibt dann eben entsprechende Firmwaren, gehackte, die dann dieses Limit einfach ausschalten, weil,
Würdest du so eine Firmware benutzen?
Weil es technisch eben fast nie ein Problem ist, sondern zolltechnisch.
Ja. Würdest du so eine Firmware aufspielen, so eine gehackte, oder würdest du es lieber lassen?
Boah, also bei Canon habe ich mal mit dem Magic Lantern gespielt. Da war ich relativ entspannt. Habe mir natürlich aber vorher auch online angeguckt, ob das problematisch ist oder nicht. Da gibt's also eine riesige Community drumherum. Es wird dann auch ein bisschen komplizierter, es zu benutzen teilweise. Aber hat bei meinen älteren Kameras zumindest nie ein Problem gemacht. Aber das ist jetzt keine Absolution, sondern mach das nach eigenem Risiko, bitte.
Okay. Hier noch was mit eigenem Risiko. Sven fragt, traditionelles Röntgen funktioniert durch radioaktive Strahlung. Strahlt dann das Röntgenbild, das in meiner Akte beim Zahnarzt steckt, auch? Ist Röntgen denn eigentlich Fotografieren?
Röntgen ist Fotografieren. Röntgen ist auch keine radioaktive Strahlung. Also Röntgen ist keine ionisierende Strahlung, sondern Röntgen ist einfach, man sagt, hartes Licht. Also unser sichtbares Licht hat Wellenlängen so von 400 Nanometern bis 780 Nanometern. Und Röntgenlicht hat Wellenlängen, die so unter 10 Nanometern liegen, also deutlich kurzwelliger sind. Das heißt, auch Film wird von Röntgenlicht belichtet. Röntgen, klassisch mit Film und so, das ist Fotografie. Da ist ein Schwarz-Weiß-Film drin, der ist ein bisschen besonders, aber nicht wirklich anders. Du kannst auf Röntgenfilm auch tatsächlich normal Fotos machen. Das funktioniert. Machen auch Leute. So großformatige, was weiß ich, Pferdethorax-Röntgenfilm, der dann in eine riesengroße Kiste gemacht wird mit einem Loch drin und so, gibt's alles. Kann man machen. Und die ionisierende Strahlung tut das nicht. Die belichtet den Film nicht. Also ionisierende Strahlung, das merkt man hauptsächlich so im Bereich kosmische Partikel, ne, so hochenergetische Partikel, die irgendwo aus irgendwelchen Galaxien rüberschwirren.
Ja.
Und wenn man dann im Flugzeug fliegt mit der Kamera, also sprich Höhenstrahlung nennt man das auch, dann hat man hinterher irgendwie mehr tote Pixel oder angeknipste Pixel auf seinem Sensor, weil die das tun können. Ich habe da vor 9 Jahren fast schon, habe ich ein Interview geführt oder ein Gespräch geführt mit Frank Linde. Der ist Partikelphysiker in Holland.
Teilchenphysiker.
Teilchenphysiker, genau. Der hat damals beim LHC irgendwie mitgeleitet, das Atlas-Projekt. Das ist ein großer Detektor dort.
Ja.
Der kennt sich aus. Ich war damals ich war damals Fotodozent auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff auf den Rhein runter. Und ja, eine bizarre Geschichte, aber jedenfalls war das so eine Geek-Cruise, wo dann lauter schlaue Leute da waren, die dann Vorträge gehalten haben, und der Frank Linde war da eben auch, und den habe ich mir mal gekrallt und habe mit dem geredet und habe das damals in eine Podcast-Folge gegossen, und da haben wir genau über diese Geschichte geredet, ne? Wie ist das jetzt mit Röntgen? Und also kurz gesagt, man kann sich das nochmal anhören, wie gesagt, 8 Jahre alt, Link ist in den Shownotes. Ich habe davon mitgenommen, dass der Bleisack für den Film tatsächlich hilft, weil er das Licht abhält, also sprich die Röntgenstrahlung abhält, und das Röntgen der digitalen Kamera nichts antut.
Der Kamera selbst, also
ja.
Ach so.
Bilder nicht, ne?
Ach so, das macht nicht, das schießt keine Pixel aus dem Sensor raus, sozusagen.
Das ist wie wenn du da ein Licht drauf strahlst.
Ja,
ist das
okay. Nicht. Alles klar.
Da passiert nichts, sondern die ionisierende Strahlung ist böse, und die ist eben, ja, da reden wir eben von hochenergetischen Geschichten. Und das ist Röntgenlicht in der Geschichte eher nicht.
Nächste Frage von Sven. Muss analoger Bewegtfilm, also mit Projektor von der Rolle, entwickelt werden? Was ist der Unterschied zu analogem Film für die Fotokamera? Keiner.
Ja, der muss entwickelt werden. Das ist Film, der wird belichtet.
Genau.
Und, da gibt's jetzt schwarz-weißen Film, da brauchst du Positivfilm. Da muss hinterher ein positives Bild rauskommen, kein Negativ. Das ist also schon mal aufwendiger, weil das ein anderer Prozess ist. Und bei Farbe ist es im Prinzip ein Diafilm. Aber der hat noch einen kleinen Unterschied, und zwar hat der ein sogenanntes Ramjet-Layer drauf. Ramjet, R-E-M-J-E-T, kann man einfach mal googeln. Und das ist ein Layer, also eine Ebene drauf, eine Schicht drauf, die antistatisch ist, weil das ist bei Film ganz wichtig. Und antikratzend. Antistatisch ist deshalb wichtig, weil du nimmst da Film auf, und jetzt stell dir vor, du hast einen Film, der wirklich relativ flott über diese Walzen läuft. Das ist eine Plastikfolie, die da quasi drüber läuft. Und die lädt sich auf, und jetzt entlädt die sich. Und was macht so eine Entladung? Sie macht Licht.
Ah! Ja, das haben die mir damals im Kopierwerk nicht erklärt. Naja, gut,
also irgendwelche kleinen Blitze auf dem Film oder so, das willst du nicht haben. Und dieses Ramjet-Layer ist deshalb drauf, und das muss noch entfernt werden. Das heißt, du kannst tatsächlich heute so Cinefilm kaufen, der in deiner Kamera funktioniert, der muss aber dann beim Entwickeln nochmal behandelt werden, damit dieses Ramjet-Layer runterkommt. Und ich mache dir mal noch einen Link für die Shownotes kurz hier in den Chat.
Da kann sie mir nicht. Ich habe vor 20 Jahren oder 25 oder irgendwie sowas mal eine Woche Praktikum im Kopierwerk gemacht.
Ja.
Da haben sie mir das nicht beigebracht. Eigentlich haben sie mir überhaupt nichts beigebracht. Aber also ich habe mal zumindest mal ein Kopierwerk von innen gesehen, und das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Gibt's heutzutage überhaupt noch Kopierwerke? Also damals war es bei, wie hießen die, Haveco?
Mit Sicherheit muss es das geben.
Wie hießen die denn? Haveco? Hadesco?
CW?
Nee, das war ein Filmkopierwerk in Neuss.
Du musst, guck doch mal, hier so J.J. Abrams und was weiß ich wer, Spielberg und was, die schießen alle noch auf Film.
Ja, stimmt, ja.
Also musst du auch diese Infrastruktur noch bereithalten.
Irgendwo klar. Muss die sein, ja. Wie hießen die Hadeco? Da muss ich mir jetzt mal nachgucken. Warte mal, Hadeco? Hadeco, glaube ich, hießen die. Hadeco Spiel- und Spielforum. Nee, Bad Schwartau, nee. Naja, das war Anfang der 90er, also wahrscheinlich gibt's Neuss noch nicht mal mehr.
Ja, wahrscheinlich.
Make some Neuss. Das war's. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ich besonders lustig finde, die kommt von Raphael. Habt ihr konkrete Empfehlungen für Fotobücher, also keine Ratgeber oder Essays?
Habe ich.
Aber die zufälligerweise sind die alle von einem gewissen Chris Marquardt geschrieben worden.
Die Frage? Nee.
Nee, die Foto. Genau, diese Frage. Komisch, dass diese Frage ausgerechnet. Ja.
Ja, nee, also Ratgeber im Sinne von How-to-Bücher und so, da will ich jetzt überhaupt nicht. Das
super.
Nee, Fotobücher, also Bücher, wo Fotos drin sind.
Ach so. Na? Ach so, meinte er, ach so, zum Angucken, darum so Coffee-Table-Literature.
Coffee-Table-Literatur. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir die Fragen natürlich vorangeguckt, habe mich toll vorbereitet, tatsächlich heute ausnahmsweise mal und dachte mir, nee, bevor du jetzt hier anfängst und so, ich gehe mal rüber an unseren Bücherschrank und mache da einfach mal ein Foto von einer der Ecken, wo Fotobücher sind. Und das habe ich online gestellt und das darfst du gerne verlinken.
Ja, hab schon.
Und jetzt müsst ihr
zufälligerweise sind da aber auch mittig ganz viele Fotos, die ganz viele Bücher, die ein gewisser Chris
Marquardt. Ja, die habe ich da natürlich gewusst mit drin gelassen. Logisch habe ich die da drin gelassen. Nee, aber da um die Ecke geht es gar nicht. Das ist so unser kleines Stolzregal, weil da sind die eigenen Sachen drin, auch die Magazine mit Artikeln und so weiter. Wo übrigens gerade jetzt im Januar in der CT-Fotografie ein länglicher Artikel, den ich geschrieben habe, über Tilt Shift veröffentlicht wurde. Hüstel. Nee, ich will, glaube ich, nur so zwei, drei Sachen aus diesem Bücherschrank mal rauspicken.
Ja.
Und zwar ist das einmal links unten von Sebastião Salgado Genesis. Das gibt's bei Taschen, damit wird's auch preislich einigermaßen noch attraktiv sein. Das ist ein Mordsschinken und das ist ein modernes Fotobuch. Der Mann ist in der ganzen Welt rumgereist und hat da Bilder mitgebracht und macht da sehr, sehr intensive Schwarz-Weiß-Fotografie. Und das guckt man sich an und freut sich an den Bildern und es ist toll.
Klasse. Es ist aber trotzdem, ich finde es halt
teilweise so ein bisschen heavy processed, finde ich sie, okay. Aber
trotzdem. Ich finde das so schwierig mit so Fotobüchern, weil das so, es ist halt so hoch verfügbar im Internet. Also du hast halt immer, kannst immer
schöne Fotos. Ja, das ist aber nochmal was ganz anderes, wenn du das in der Hand hältst auf Papier. Das ist nochmal eine komplett andere Geschichte. Du kannst dir Bilder auf dem Web angucken, so viel du willst. Ein Buch mit Fotos, die da kuratiert sind, die da mit einer gewissen Qualität gedruckt sind, da passiert nochmal was ganz anderes.
Aha.
Ist so. Ist
okay.
Ist einfach persönliche Erfahrung. ich guck gerade auf dem Bild rum, ob da noch irgendwelche Peinlichkeiten sind. Aber ich glaube...
Sie reift ja noch ein wenig, die Sendung. Kannst du ja im Zweifelsfall nochmal sagen, tausch den Link aus.
Nee, da ist nichts peinlich. Du, mir ist da ehrlich gesagt überhaupt nichts peinlich. Außerdem sind viele davon, haben zur Not schiebe ich es auf Moni. Das ist nicht meins. Was ich auch gerne habe, was ich total geil finde, das ist oben mittig, ist das Magnum Contact Sheets. Auch das ist ein Mordsschinken und den habe ich hier schon mehrfach angepriesen. Und da hast du da hast du Bilder von berühmten Bildern, nämlich die Kontaktabzüge.
Die Kontaktabzüge. Von
Fotografien.
Und ich weiß gar nicht warum, aber ich habe so eine Schwäche für Kontaktabzüge. Habe ich früher auch schon immer. Ich habe immer gesagt, machen Sie mir noch einen Kontaktabzug dazu.
Ja. Also der Kontaktabzug, der macht ja was. Der ordnet das Bild ja auch noch so ein bisschen in den Prozess ein.
Ja.
Lässt dich so ein bisschen hinter die Kulissen des Prozesses schauen. Und da siehst du halt zum Beispiel, dass das eine ikonische Bild von Cartier-Bresson halt doch nicht ganz so ikonisch war, weil der irgendwie, um das zu bekommen, sich da einen ganzen Film lang irgendwo auf Lauer gelegt hat und lauter ähnliche Bilder hat und dann hinterher halt eins ausgesucht hat. Also dieser Mythos, dass jemand mit der Kamera rausgeht, ein Bild schießt und dann einen Pulitzerpreis gewinnt, der ist halt dadurch relativ schnell entkräftet. Und das macht einem ein sehr gutes Gefühl, weil man weiß, die kochen auch noch mit Wasser. Und deshalb mag ich das total gerne. Und es bringt so ein bisschen mehr, oh, so ein bisschen mehr Entspannung rein, was das Verhältnis zur eigenen Fotografie angeht.
Stimmt.
Und ja. Dann mag ich auch total, das ist rechts, leicht rechts Mitte, Friedrich Seidenstücker.
Ich weiß nicht, ich bin, wo denn jetzt? Das ist ja alles rechts, links, da muss man immer.
Liegt waagerecht.
Friedrich Seidenstücker. Von Nilpferden und anderen Menschen.
Mhm. Ja, das ist ein alter deutscher Fotograf, der relativ humorvoll an die Tierwelt und an die Menschenwelt rangegangen ist. Und das sind, ja, es ist eine sehr schöne Sammlung von Bildern.
Ja,
das wären mal so meine drei Tipps, die ich da rauspicken würde.
Ah, da, Marquardt, Weitwinkelfotografie.
Und alle anderen Sprachen noch.
Genau. Kommen wir zur Bilderschau und fangen an mit einem Foto von, wo ist es denn? Da ist es, von Lea. The summer is leaving the tree.
Ja, das ist interessant. Was hat Lea gemacht?
Lea hat ein Baumfoto, also Wiese, vertrocknete Wiese, ein Baum, wo das Grün eher gelblich ist. Im Hintergrund ist eine Hecke. Und das Ganze sieht aus, als wäre es mit einem Pinsel gemalt. Das verstehe ich nicht. Ja,
und was hat Lea gemacht? Adaption of the style of Pep Ventusa, 21 gesteckte Bilder.
Okay, dasselbe. Das
sind Bilder, die in irgendeiner Art und Weise miteinander verrechnet wurden. Die sind alle von der gleichen Stelle gemacht.
Ja.
Aber das, was sich zwischendurch bewegt oder verändert,
da geht ja Wind durch.
Zum Beispiel, sowas bewegt sich. Vegetation, Blätter und so weiter bewegen sich ständig.
Aha.
Das sind jetzt halt, ja, das kriegt dann so einen Painterly-Effekt, bekommt das.
Fand ich
technisch interessant.
Absolut. Und ich bin fast ein wenig enttäuscht, dass es nur so klein ist. Ich habe ja sowieso ein Problem mit Hochkantebilder, aber das ist ja so meine persönliche Macke. Ich hätte es gerne als großes, weißt du, so ein Panoramaartig, stelle ich mir das als.
Also von der Komposition her hätte ich es gerne, der Vordergrund zum Beispiel, den finde ich jetzt belanglos mit dem Bild. Ne, diese Wiese da vorne, die macht gar nichts für mich. Ich hätte da tatsächlich auch lieber vielleicht quer und näher dran. Einfach mehr mitfühlend hätte ich das gerne gehabt.
Genau.
Dann hätte das vielleicht noch was gemacht. Aber
das ist halt auch, was machen wir ja eigentlich? So, du hast ein kleines Foto gemacht. Nee, eigentlich hast du ein geiles Foto gemacht, sonst würden wir hier gar nicht drüber reden.
Richtig.
Verdammt nochmal. Das hätte man aber besser machen können. Das wird noch was. Wenn wir irgendwann mal auf die Bühne gehen und die Fotoshow auf der Bühne machen, dann machen wir das genauso. Guck mal, was der hier gemacht hat. Genau. Das ist doof. Da ist es grün. Das ist ja nicht grün.
Stettler und Walter auf der Bühne.
Nein, schönes Bild, Lea. Und ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen. Jetzt würde mich mal interessieren, wie verrechnet man sowas denn?
Da würde ich jetzt einfach mal den Fotografen, der da genannt wird, Pep Ventosa, mir anschauen, den ich nicht kenne.
Mhm.
Und vielleicht steht das da irgendwo. Das ist jetzt sicher irgendwo dokumentiert.
Ja, ich hatte Hoffnung, dass
Lea das... Aber es gibt ja bei so Stacks, wenn man das macht, zum Beispiel mit... ja, ob das jetzt Photoshop oder Affinity Photo ist, du kannst ja diese Layer irgendwie zusammendingsen und kannst ja da so einen Layer-Verrechnungsmodus eingeben und das wird nicht Median sein, das wird irgendeiner dieser Modi sein. Aha. Würde ich mal mitspielen.
Nächstes Bild. Lighthouse von Philipp.
Ja, da sind tatsächlich mehrere ähnliche Bilder in kurzer Folge gepostet worden bei uns und ich habe jetzt mal eins rausgesucht. Und zwar sind das alles Bilder, die direkt in die Sonne fotografieren.
Ja.
Und die Sonne spinkst hinter was vor.
Woher ja? Kennst du denn den Begriff Spinksen? Das ist doch Kölsch.
Ich bin ein polyglotter Bundesbürger, hallo?
Ich bin ein polyglotter Bundesbürger.
Mhm. Genau. Nein, das Spinks dahinter vor, hinter dem Lighthouse, also quasi, und was passiert? Die Kamera wird, ich nehme fast an, dass das automatisch passiert, dass dann die Kamera halt, weil sie direkt beleuchtet wird, ins Objektiv rein, dann einfach die Belichtung ein bisschen runterfährt und dann wird das alles so zur schönen Silhouette, was dann auch dem Himmel wieder hilft, weil dann diese feinen Wolkenfetzen in den Himmel nochmal ein bisschen mehr Kontrast bekommen. Das Ganze ist der Abendsonne wahrscheinlich. Das heißt, es ist alles warm, was hell ist und der Rest ist schon dunkel. Und irgendwie fand ich das von der Stimmung ja sehr schön.
Ich denke einfach weiter rum. Das Dunkle könnte aber auch noch ein bisschen dunkler sein.
Könnte das?
Oder?
Es ist schwarz
hier. Ist es schwarz, ja?
Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber das sieht mir sehr schwarz aus.
Ja, okay, dann, ich weiß, was also mich stört. Ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Das scheint da rechts im Bild scheint auf dem Dach so eine Solarzelle zu sein oder irgendwie sowas, Fensterartiges. Und diese Reflexion die stört mich noch.
Echt?
Ja, ja.
Mein Gott, bist du pingelig.
Ja, das ist ja, aber guck mal, das hättest du auch retuschieren können. Oh, Philipp.
Hätte ich nicht retuschiert. Holger, ich bin anderer Meinung.
Oh, das nächste Bild ist. Au! Oh, Schmerz!
Ja, das nächste Bild ist von Alex. Und Alex hat nicht nur das Bild gepostet, sondern er hat es auch eine Webseite gemacht für Vrindt und hat dazu noch geschrieben. Also er schreibt, also Titel ist Clownkotze für das Burgfräulein.
Jo, super.
Und schreibt dann ein Schreck für Chris, ich weiß. Clownkotze super. Und dann auch noch Vignette. Aber ich wollte mal absichtlich alle Register ziehen und überziehen. Und was hat er gemacht? Er hat dann ein irgendwelches Schloss fotografiert, den Zufahrtsweg, den gepflasterten und das Ganze im Morgengrauen, wie wir gleich noch lernen werden, und mit Lichtern, und hat dann an den Farben gezogen. Also der Himmel ist violett-blau.
Super, das sieht aus wie so ein Computerspiel.
Ja, das sieht echt aus wie so ein Computerspiel. Und schreibt dann also, geht auch eine Frage zu dem Bild. Ja. Durch das Baujahr der Immobilie bedingt gibt es hier sehr viele ungerade Linien. Nach was liest du mal vor, ich kann das nicht.
Okay, durch das Baujahr der Immobilie bedingt gibt es hier sehr viele ungerade Linien. Nach was richtet man das Bild am besten aus? Ich habe mich am zentralen Element, dem Dach des Tores, orientiert. Wie macht das der Profi? Nach zentraler Linie, nach längster Linie oder Freischnauze? Also ich hätte es auch mit dem Tor gemacht. Also ich hätte tatsächlich geguckt, dass dieser Torbogen mit dem Häuschen, also das Tor, der Torbogen ist ein Häuschen vorgelagert vor der Burg. Ich vermute, ich hätte mich auch daran orientiert.
Also generell bei Architektur schaut man sich für so eine Kameraausrichtung die vertikalen Linien an,
also die senkrechten
Linien. Und die sind in der Regel senkrecht gebaut, und wenn man daran ausrichtet, ist man schon mal nicht falsch. In diesem Falle ist das ein altes Schlossburg, was weiß ich, was aber auch halbwegs gerade konstruiert aussieht, weil wenn es zu schief wäre, wird es ja umfallen.
Ja, aber welche senkrechte nimmst du?
Hinten, aber bei sowas würde ich sagen, ey, mach doch, wie sich's richtig anfühlt. Dein Bauch sagt dir dann schon Bescheid, wenn es falsch ist. Also da würde ich mir gar keine großen Kopfschmerzen machen, sondern das ist eine Bauchentscheidung. Ja. Bisschen rechts, bis sich's richtig anfühlt.
Dieser Strahlenkranz um die Lichter herum.
Ja, das ist die klassische Blendenlamellengeschichte. Okay. Das kannst du, wenn du eine Blende klein machst, dann werden die punktförmigen Lichtquellen zu so Strahlen.
Okay.
Und das ist eine Langzeitbelichtung mit kleiner Blende, würde ich behaupten.
Das sieht sehr böse aus, aber irgendwie geil.
Was das Thema Clownkotze angeht, ja, da ticke ich jetzt nicht irgendwie aus, weil das passt doch zu dem Bild. Das ist so ein Fantasy-Märchenschloss da, und da passt doch das Bunte irgendwie auch dazu.
Also das ist an jedem Punkt extrem übertrieben. Es ist super.
Ja, das ist ja Methode. Ja. Und dann schreibt er noch, leider muss das Bild im Morgengrauen gemacht werden, denn um 7.30 Uhr standen schon die ersten Instagram-Pärchen hinter mir.
Schlimm.
Ja, das könnte ich mir aber da vorstellen, dass da natürlich die Influencer kommen und versuchen da irgendwie hübsche Märchenbilder zu machen.
Herrlich.
Ja. Das sind auch sicher ganz viele Hochzeiten, die da fotografiert werden.
Oh ja. Und so Leute in Fellen. So Laper. Weißt du, ey, komm mal rein.
Sehr schön. Ja, Leute in Fellen sind mir seit dem 6. Januar alle suspekt.
Ja, nehmt euch in Acht. Nehmt euch in Acht, Freunde. Ja, Einreichungen zur Bilderschau, da wo ihr auch die Fragen einreicht, nämlich auf vrindt.de. Da gibt's Links zu Formularen, die Chris angelegt hat. Und dann sind wir am Ende der Sendung, ne? Mhm. Ja, dann sprechen wir uns noch. Und wenn ich jetzt hier nicht alles falsch gemacht hätte, käme das Outro sogar passend. Danke, Chris.
Ich wünsche dir was.
Und euch danke für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.